Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat und wir haben gerade gefragt, was haben wir eigentlich? Da habe ich schon Aufnahme gedrückt. Ich glaube 135, Nils.
135.
Gut, dann war ich richtig. Das passt. Wieder mit Gast. Ihr habt es gesehen in der Videobeschreibung. Sebi Kienle. Das heißt, das kann heute nur gut werden. Der Podcast ist extra lang. Deswegen machen wir das Intro extra kurz und sagen einfach Abfahrt, viel Spaß und let's go.
Kurze Anmerkung, er ist nicht extra lang, er ist normal lang.
Ah ja, mittlerweile ist das schon normal.
Trotzdem rein in den Podcast.
Nee, erst in die Werbung.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und wie angekündigt, wieder ein Podcast mit Gast. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Sebi Kienle wieder bei hier. Der mausert sich so zu so einem Stammgast, habe ich das Gefühl. Und Sebi, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, du hast einen neuen Job. Aber in Wirklichkeit habe ich am Wochenende, als ich im Kraichgau war, gesehen, du hast dir heimlich noch einen weiteren Job besorgt oder beziehungsweise den auch schon parallel die ganze Zeit gemacht. Und ich habe das erste Mal, Nils, Sebi Kienle im Einsatz als Coach, Athletenbetreuer gesehen. Und das war geil, muss ich sagen. Ich habe es so heimlich beobachtet aus der Ferne immer. Der Fokus war der gleiche wie früher vorm Rennen, muss ich sagen.
Ja gut, wenn man brennt, dann brennt man. Du bist dran.
Jetzt werde ich eingeladen und darf gar nicht sprechen.
Nee, hier nicht. Also hier nicht.
Ja, es gibt ja Rick needs a job und dann gibt es noch Sammy does a job. ich rede nicht über meine ganzen Jobs, außer natürlich bei euch. Aber ich kann dir verraten, ist nicht der einzigste. Also ich morgen fahre ich noch nach Köln, darf dann mit Frobi zusammen den Hamburg Livestream kommentieren und es gibt noch ein paar Sachen, über die kann ich nicht sprechen, aber es hat natürlich, also es bockt mich wirklich mega und Nils ist da auch der eigentlich ja einzigste. Letztes Jahr habe ich ja noch Yannick Schaufler auch ein bisschen betreut. Der hat jetzt dann, nachdem er quasi nicht mehr von mir betreut ist, dann auch sein erstes wirklich richtig großes Rennen gewonnen. Ich bilde mir ein, es lag an der guten Vorarbeit. Da ist die Geschichte einfach des Nils Lorenz. Den Nachnamen muss man dazu sagen, dann weiß man es. Oder wissen es einige zumindest mal. Sein Opa war tatsächlich mein erster Trainer, so richtig. Und sein Papa war für mich halt echt lang tatsächlich auch so ein Vorbild. Und ja, jetzt betreue ich ihn eben so ein bisschen. Wobei ich alles das mache, was ich an einem Trainer hassen würde, nämlich irgendwann Training Peaks erst irgendwie nachts um 11:30 zu füllen. Und das ist dann manchmal halt, lass dich überraschen, guck mal, heute Triple Threshold Day. Es geht natürlich über das hinaus, irgendwie einfach nur irgendwie einen Plan zu machen. Das ist natürlich schon auch viel einfach, ja, Live-Coaching, würde ich mal sagen.
Mentoring, Sebi. Ja. Und ich wollte sagen, als ich dir eben immer reingefallen bin, wenn man brennt, dann brennt man. Und ich glaube, das trifft das bei dir ziemlich gut. Ich hätte jetzt gedacht, du bist Kommentator. Das könnte ich mir auch gut vorstellen bei dir, weil du es ja eben vorm Fernseher auch immer machst. Oder wenn wir dann vorm Fernseher sitzen, egal ob Hawaii, Frankfurt, jetzt Ironman Hamburg, bin ich gespannt. Also ich werde vor der Strecke verfolgen, kann dir dann immer noch irgendwelche Insights per WhatsApp schicken. Das mache ich bei Dirk oder Ralf ab und zu auch mal, wenn dann irgendwie die sich gerade zu Zeiten, wo war das bei dem Rennen, wo Bocky da noch mal so eine unsägliche oder sägliche Klageschrift geschrieben hat. War das Daytona oder so? Wo das dann wirklich mal so ein Rennen war, wo man total froh sein konnte, dass überhaupt übertragen wurde und Dirk dann teilweise einfach wirklich auf dem Schlauch stand. Ich glaube, das war so ein Corona-Rennen. Und Bocky dann so tierisch einen rausgehauen hat, wie schlecht das war. Und da gab es dann doch auch so heiße Diskussionen. Und da hat er teilweise Athleten auch einfach nicht erkannt. Was aber auch manchmal ja dann einfach schwierig ist nach so vielen Stunden vorm Rechner. Das weißt du besser als wir, Sebi.
Absolut. Also ich muss, da muss ich Dirk echt auch mal ein bisschen in Schutz nehmen und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig jetzt bei dem Livestream, da können wir, glaube ich, schon Nerd Talk Level 100 einlegen, das ist dann nochmal was anderes, aber man muss eben immer auch sich halt drüber im Klaren sein, dass gerade wenn halt linear irgendwie ARD, ZDF läuft, dann sitzen da halt nicht nur Hörer vom Pushing Limits Podcast da, sondern da gibt's halt auch noch ein paar andere und die müssen eben auch mitgenommen und abgeholt werden, wie man ja so schön in dem Sprech sagt, also auf jeden Fall da ist halt Frobi halt auch total wichtig und ich muss auch ganz klar sagen, also ich sehe ja, wie er sich vorbereitet auf so ein Rennen. Und das ist halt nicht irgendwie einfach in der Sonne sitzen und mal ein paar Weizenbier trinken. Also der ruft auch bei wirklich allen Athleten vorher an und der weiß auch, dass es Instagram gibt. Also das ist jetzt mitnichten so, dass er einfach nur sich halt hinsetzt und das irgendwie runterleiert. Und man muss ganz klar sagen, manchmal kann man auch nicht so richtig hinter die Kulissen blicken von so einem Ding. Vielleicht soll man das auch mal machen, weil es gibt eben dann doch hier und da mal so ein paar Schwierigkeiten, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also wenn man zum Beispiel in Frankfurt auf diesem Presenter sitzt, dann kann es durchaus mal sein, dass wir von dem Rennen quasi kaum was sehen, weil die Sonne scheint direkt auf dem Bildschirm und du hast dann vielleicht echt so ein Mäusekino. Das ist manchmal wirklich schwierig und daheim sitzt du aber vorm riesen Fernseher, siehst alles perfekt in HD und so weiter und dann denkst du, sag mal, sehen die nicht, dass der einen Platten hat oder so, und wir erkennen noch nicht mal irgendwie, wer es eigentlich ist. Also deswegen, man muss da manchmal ein bisschen, hat vielleicht nicht alle Informationen, um dann jemand aufs Schafott zu schicken, aber klar, auch da werden sicher Fehler gemacht. Und auch bei mir, ich muss zum Beispiel sagen, ich habe jetzt Wings for Life kommentiert zusammen mit Till, und Till ist einfach echt ein Ass. Also wenn ich nicht jemand neben mir sitzen hätte, wie jetzt dann Dirk oder zum Beispiel Till, dann könnte ich da auch überhaupt nicht glänzen, weil ich kann ja immer einfach aus dem riesen irgendwie Pool von Wissen, Nerdwissen irgendwie schöpfen. Und alle irgendwie Fans, die freut es dann natürlich und die sagen immer, ja, super klasse, aber wenn es halt nicht jemand gäbe, der halt auch das ganze andere abdeckt, dann wäre es für mich auch schwierig.
Der durch den Kampf führt.
Und ich finde, bei Dirk merkt man ja auch, du hast es jetzt auch gesagt, bei Till, Hardy ist ja auch so einer, Hartwig Töne, also einfach die Jungs, die das, oder halt auch Mädels, die es mit Leidenschaft machen, die brennen halt einfach dafür. Und das muss man bei Dirk halt auch sagen, oder auch Ralf Scholz, das war ja dann immer so das legendäre Duo bei HR3. Und wenn man dann halt so jemanden wie dich an der Seite hat, das hilft denen ja auch, weil dann halt einfach diese Inside-Stories, genau wie du halt sagst, 80% der Zuschauer, die vorm Screen sitzen, die mit Triathlon normalerweise nichts am Hut haben, die kennen dann nicht mal mehr den Namen Sebastian Kienle und denken dann, was erzählt er da? Aber für die 20% Hardcore-Fans ist es dann natürlich total dankbar, sowas zu haben, und macht ja auch immer Spaß, also super cool. Und ich kann mir auch vorstellen, Kraichgau, hast du es gesagt, als Coach, lernst du jetzt auch mal die Seite kennen. Ich kann mich auch noch an meine ersten Jahre erinnern, wo du dann irgendwann um 22 Uhr noch eine WhatsApp schickst. Da habe ich noch gar nicht mit Training Peaks gearbeitet. Morgen steht übrigens das auf dem Plan. Das sind dann halt einfach so die Learnings, die man dann hat. Aber was ich ja super spannend finde, ist, also der Papa von Holger Lorenz, das ist ja eher so meine Generation, das war dein erster Trainer. Also es ist dann wirklich so Triathlon-Sport in der dritten Generation.
Genau, ja, absolut.
Geil. Witzig.
Und seine Oma war ja auch ganz lang so die meistgefürchteste Kampfrichterin im baden-württembergischen Triathlon. Wurde dann irgendwann abgelöst von Uli Zierl. Also ja, genau. Also
hat da, die meisten Karten verteilt, oder was?
Nee, ich glaube einfach, sie hat die Regeln konsequent umgesetzt. Also das führt dann natürlich auch mal zu der einen oder anderen Karte, aber ja, einfach. Also ich würde eher sagen, gut.
Aber ja. Ironman Hamburg ist doch ein gutes Stichwort. Wie guckst du drauf? Ist ja jetzt so der Showdown eigentlich zwischen Cat Matthews und Laura? Also ja, das sind jetzt so die großen Protagonisten.
Ich muss wirklich sagen, wir kommentieren von Köln aus und ich war jetzt gerade bis gestern in Köln und ich habe jetzt sehr intensiv und sehr kurz meine Vorbereitung angefangen. Ich bin natürlich immer irgendwie drin, aber aus Berufswegen hatten wir gerade relativ viel um die Ohren. Da können wir vielleicht nachher noch kurz drauf eingehen. Aber ja, deswegen bin ich gerade jetzt in den letzten 2 Tagen so richtig hart eingetaucht, habe mir alles an Podcasts und so weiter jetzt zum Thema reingezogen. Klar, mit Cat und auch mit Laura, also ich will jetzt nicht sagen, habe ich ständig Kontakt, aber jetzt dann vor allen Dingen mit Matt, also mit ihrem Mann, und dann natürlich mit Philipp, da habe ich jetzt schon viel nochmal gesprochen. Ja, ich finde es mega interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist jetzt, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, da ist auch echt ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, Skin involved. Einfach Ich denke halt, das ist einfach ein geiles Rematch jetzt von der WM, nochmal unter ganz anderen Vorzeichen, kann man auch klar sagen. Die beiden haben aber schon durchaus ein bisschen ähnliches Rennprogramm, also machen jetzt, sag ich mal, relativ geblockt zwei Langdistanzen. Also für Laura ist es eben jetzt halt mit Hamburg und Rot und für Cat war es eben jetzt Texas und dann Hamburg. Und ja, also da bin ich echt, echt gespannt. Aber es gibt eben auch, klar, die ganze ursprüngliche Startliste war natürlich noch mal interessanter, auch mit Chelsea Sodero und dann Anne Haug. Das ist ein bisschen schade, aber ich finde eben, ja, die zwei wichtigsten sind da und dann noch mit Solveig. So der aktuelle Shooting-Star, würde ich mal sagen, im Frauen-Triathlon. Also das Rennen verspricht auf jeden Fall schon interessant zu werden. Ich glaube auch sehr schnell zu werden, auch wenn niemand irgendwie über jetzt Weltrekord wirklich sprechen will. Aber ich glaube, wenn die beiden ohne technische Probleme durchkommen, dann wird es auch relativ schnell werden. Und ich bin mal gespannt. Also ich, sag ich mal, so wie ich Laura jetzt auch im Kraichgau gesehen habe, und das war einfach sicher nicht 100%, kann ich mir vorstellen, dass sie da echt Richtung Sub-240 auch laufen kann, ja.
Krass. Hast du schon Informationen, was das Wasser anbelangt? Ich meine, ich sitze hier Kilometer von der Alster entfernt. Ich habe mal geguckt, aktuelle Wassertemperatur 16 Grad. Das wäre natürlich jetzt schade, wenn die Schwimmstrecke irgendwie verkürzt werden würde, weil das natürlich so diesem Reiz, Weltrekordzeit, ist ja eh immer die Frage, was ist diese Zeit wert? Aber ich kann gerade so vom letzten Mal sprechen, als Laura ja wirklich zum damaligen Zeitpunkt denkbar knapp am Weltrekord vorbeigeschrammt ist, da war das wirklich so, dass das eigentlich gar kein Thema war und irgendwann bauschte das dann so wie letztes Jahr in Rot auch. Guckt, seht ihr, auf welchem Kurs Anne ist, die ist auf Sub-8-Kurs und das gibt dem dann ja doch nochmal so einen besonderen Hype und so einen besonderen Bass. Zeiten, denke ich, bist du auch jemand, der da immer sehr relativ drauf guckt. Aber es wäre natürlich schade, wenn die Schwimmstrecke jetzt verkürzt werden würde und dann diese, ja, 20, 25 Minuten eh schon wegfallen. Weil dann ist es nachher womöglich so ein Sub-8-Rennen, wo man dann immer sagt, naja, aber es war ja keine Original-Schwimmstrecke.
Also für Laura wäre es auf jeden Fall ein Vorteil, was den Rennsieg angeht. Und in dem Zusammenhang, glaube ich auch, wird es natürlich so direkt den Faktor eben wegnehmen, ja. Warum überhaupt über diese Zeiten gesprochen wird und so weiter, das hat natürlich schon auch ein bisschen was damit zu tun, dass der ein oder andere Vertrag eben da Klauseln drin hat, dass es halt nochmal extra Kohle gibt, ja. Ich sag mal, die Zeiten, die werden immer dann zu einem Thema gemacht, wenn sie gut sind für den Athleten und ansonsten ist es kein Thema, ja. Also für mich hat es auch eigentlich nie eine Rolle gespielt, aber so ein bisschen fühlt sich dann schon cool an, auch mal unter 4 Stunden Rad gefahren zu sein, irgendwie über die 180 Kilometer. Also deswegen, ja, ich sag mal, man dreht sich halt immer so, wie es schön ist, ja. Und das machen wir als Kommentatoren natürlich auch, weil du hast ja dann eben einfach noch dieses Thema, was du halt auch noch aufgreifen kannst. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel so sein sollte, dass jetzt eine Athletin, weiß ich nicht, einen schlechten Tag hat, ein Problem hat, wie auch immer, und dann hast du irgendjemand 10 Minuten vorne raus, über was sagst, erzählst du dann, ja, und dann ist natürlich, wenn es dann halt tatsächlich vielleicht um Weltrekord geht, dann ist das natürlich dann ein Thema, ja, aber klar, für mich ist das was anderes, wie jetzt im Laufen jetzt ein 10.000 Meter Weltrekord oder ein 100 Meter Weltrekord oder eben beim Schwimmen irgendein Weltrekord, wo einfach Laborbedingungen sind und es ganz halt ganz klar ist, dass es primär die Leistung vom Athleten ist, das ist im Triathlon natürlich anders.
Ja, es ist anders, aber es ist ja trotzdem auch geil. Also dieses, dass du siehst, es entwickelt sich alles weiter, sei es Schuhe, Fahrrad, die Athleten selber, das Training,
Ernährung,
die Nutrition.
Ernährung.
Ja. Deswegen habe ich das als letztes gesagt, das ist ja das Wichtigste, Sebi. Das ist schon gut und ich musste eben als nächstes gesagt haben, mit der verkürzten Schwimmstrecke ein bisschen schmunzeln noch, was Sebi dann nochmal bestätigt hat mit diesem, wenn es für die Athleten im Vorteil ist. Ein paar Athleten wird es sicher freuen, wenn in Hamburg verkürzt schwimmen ist, dann gibt es wieder viele, viele, die in ihre Insta-Bio reinschreiben können, Sub 8:30 oder Sub 9. Das ist natürlich auch gut für die Athleten. Also am Ende des Tages glaube ich, dass so, egal welcher Sport es ist, wenn es Sachen gibt, also klar, wenn es jetzt so absurd ist, verkürzte Radlaufstrecke, so, dann zählt das natürlich nicht, aber so, das ist ja, wenn sich ein Sport entwickelt und immer noch so ein bisschen was rausgesqueezed werden kann, ist es ja, tut es dem Sport ja auch gut, wenn darüber berichtet wird, weil das dann ja so ein bisschen auch sagen wir es mal, in Hamburg gibt es eine neue Weltbestzeit, dann hat man auch Medien, die drüber berichten, die jetzt nicht unbedingt nur im Triathlon sind und irgendwie das Trimark ist oder Pushing Limits ist oder andere Podcasts, sondern wir kommen ja als Triathlon-Bubble auch so ein bisschen raus, was ja auch immer nicht so unwichtig ist für den Gesamtsport, dass der einfach wächst und größer wird. Von daher peitscht die nach vorne da im Livestream, Sebi, dass die schönen Weltbestzeiten machen. Das wäre gut. Ja, wollen wir noch weiter auf Hamburg rumphilosophieren, was es werden kann, wer gewinnt? Also mein Tipp ist ganz klar Laura, nachdem ich sie im Kraichgau gesehen habe. Noch keine Langdistanz gemacht und wie Sebi schon gesagt hat, das war sicherlich noch nicht 100%. Und wie stark Laura vor allem beim Laufen im Kraichgau aussah, fand ich absolut krass. Also weiß ich nicht, ob ich sie schon mal so locker live irgendwo gesehen habt und so schnell laufend. Das sah richtig, richtig krass aus, finde ich.
Also für mich, ich sehe es genauso. Das hat aber vor allen Dingen tatsächlich mit der Wettervorhersage jetzt zu tun, dass es doch wieder zurück Richtung Sommer geht, zum Wochenende hin, weil Laura, genau, die läuft tatsächlich, wie du sagst, locker leicht. Das liegt aber auch, glaube ich, tatsächlich daran, dass sie einfach schon echt in sehr, sehr guter Form eben halt auch ist und das bedeutet im Umkehrschluss aber eben auch immer so ein bisschen, dass es halt oft dir dann eben Probleme macht, wenn es halt wirklich kalt ist und ich glaube, das wäre halt einfach so das große Problem für Laura, wenn es jetzt wirklich tatsächlich so vom Wetter gewesen wäre, von der Vorhersage wie jetzt in Kraichgau, hätte ich klar gesagt, dass ich meine Chips da auf Cat setz, weil sie einfach auf jeden Fall eine deutlich höhere Raddurchschnittsleistung fahren kann. Gerade wenn das Wasser kalt ist beim Schwimmen, wahrscheinlich auch besser damit zurechtkommt, wenn das Schwimmen nicht verkürzt werden sollte, aber eben trotzdem am Limit ist von der Temperatur, dann setze ich eben einfach darauf, dass Cat einen deutlich größeren Vorsprung aus dem Wasser auch mitnehmen würde. Laura am Anfang auch ein bisschen Probleme hat. Die Chance ist eben dann halt mit Solveig nach vorne zu fahren, aber ich kann mir halt durchaus vorstellen, das war so der kleine Wermutstropfen, sag ich mal, in Kraichgau. Laura ist für ihre Verhältnisse, oder was heißt, das braucht man nicht mehr relativieren, aber sie ist gut geschwommen, aber halt eben nicht super. Aber jetzt mit der Vorhersage, dass es doch einigermaßen warm wird, ist es auch so, dass ich auf Laura tippe.
Wobei die Strecke jetzt vom Profil her, würde ich sagen, auf dem Rad doch eher einer Kette in die Karten spielt. Ja, klar, das natürlich auch, absolut. Ich habe jetzt erstmal einfach nur auf Cat und Laura geguckt, so dieses Rematch von Nizza. Und man muss ja auch sagen, also auch das, was Cat in Texas gezeigt hat, war ja auch eine Leistung, wo ich sagen würde, die sie in den Jahren davor noch nicht so gezeigt hat. Also gerade dieses Gesamtpaket, das war schon extrem stark. Und ich glaube, die haben beide nochmal so diese Schippe draufgesetzt, was man bei diesen Weltklasse-Athleten ja immer... Das ist ja extrem schwer. Ich meine, Sebi, das weißt du besser als jeder andere, wie schwer das ist und wie viel man wirklich arbeiten muss, einfach also, nur um 0,5% rauszuholen, was die Leistungssteigerung
ist. Da kann ich, glaube ich, echt ein paar interessante Insights noch geben, ohne jetzt all mein Pulver verschießen zu wollen dir vor dem Livestream. Aber ja, ich habe gestern relativ lang mit Matt gesprochen. Der saß noch im Auto hinter Cat und wer mit Cat gefahren ist, das war eigentlich das Interessante, nämlich Alex Dowsett. Der ein oder andere wird ihn kennen, also ein absoluter Guru, wenn es auch um Zeitfahren geht. Und das finde ich einerseits interessant, also ich habe echt tatsächlich nochmal nachgefragt, weil er hat mir gesagt, dass Cat ihren Umfang im Schnitt auf dem Rad um 10 Stunden erhöht hat. Also nicht auf 10 Stunden, sondern um 10 Stunden.
Den Schnitt.
Im Schnitt. Und also ich wusste davor schon, dass sie nicht so viel Umfang auf dem Rad gemacht hat, ja. Aber egal, was sie gemacht hat, ist es auf jeden Fall mehr als verdoppelt, ja. Und das ist natürlich schon richtig, richtig krass. Ich glaube, dass das aber auch ein bisschen dem Fakt geschuldet ist, dass sie tatsächlich einige Probleme hatte nach Texas mit ihrer Wade. Also Laufumfang war halt nicht ganz so hoch. Und also deswegen, ich kann mir halt gut vorstellen, dass das Szenario halt ist, wenn das Wasser relativ kühl ist, dass Cat wirklich mit sehr deutlichem Vorsprung vielleicht auch vom Rad steigen wird. Aber selbst, sag ich mal, 4-5 Minuten... glaube ich, sind immer noch realistisch für Laura, weil ich glaube, Laura ist lauftechnisch auf einem anderen Level im Moment gerade. Wie glaube ich, also ich glaube, gegenüber jeder Athletin im Moment gerade. Da und einfach in Kombination mit dem Selbstvertrauen, das sie inzwischen hat. Ich glaube, früher wäre es so gewesen, ich will nicht sagen, hätte aufgesteckt, wenn sie 5 Minuten Rückstand gehabt hätte, aber einfach als amtierende Weltmeisterin und auch mit dem Wissen, was sie im Laufen kann. Ich glaube, da ist es einfach so, dass sie jetzt nicht irgendwie, das ist eher so tatsächlich so Patrick Lange Mindset, ja, also was, 5 Minuten? dann mal los. Also ich glaube, das ein Szenario ist, was ich mir gut vorstellen kann. Ja.
Eine Frage habe ich da, weil du mit Matt telefoniert hast. Saß Alex Downset auf dem Roller und fuhr vor ihr am Deich? Oder wie war das da?
Tatsächlich auf dem Fahrrad, ja. Also ich hab ihm jetzt noch geschrieben, also ich will auch mit ihm nochmal kurz telefonieren. Ich glaube, er ist wahrscheinlich eher im Windschatten von Cat gefahren, wie jetzt irgendwie neben ihr. Weil ich glaube, er ist nicht mehr ganz so auf dem Level. Also ich glaube, ja.
Nee, weil ich das tatsächlich aus Trainersicht ganz interessant war. Ich glaube, ja. Das war auch zu deiner Zeit, also Motor Pacing war auf jeden Fall zu meiner Zeit, also Motor Pacing im Sinne von, dass der Trainer, Betreuer, Coach auf dem Roller vor dem Athleten oder der Athletin fährt. Toni Hasler hat das wahnsinnig viel mit Natascha Bartmann gemacht. Ich weiß noch, die Jahre, als Chris McCormack Hawaii gewonnen hat, hat man ihn die Tage vorher auch dann immer auf dem Ali Drive hinterm Roller gesehen, damit man halt einfach sich an diese hohe Geschwindigkeit gewöhnt, aber halt nicht diese Wattleistung produzieren muss. Extrem bewährtes Tool in den 90er, 2000er Jahren, würde ich sagen. Dann habe ich das Gefühl, ist es so ein bisschen aus der Mode rausgekommen und ich hatte schon im Vorfeld, im Januar, glaube ich, schon Bilder gesehen von Cat, wo sie halt hinter Alex Dowsett auf dem Roller auf Lanzarote trainiert, also auch da dann irgendwie dieses Motorpacing wohl wieder reingekommen ist. Deswegen finde ich das ganz interessant. Hast du da auch irgendwelche Insights von Matt oder weiß ich nicht, fährt Philipp jetzt auch vor Laura auf dem Roller durch die Alpen?
Ich wollte schon böse sein und sagen, das hat mit dem NOX zu tun. ich bin nicht so der Riesenfan, ganz ehrlich, im Triathlon davon. Beim Radfahren weiß ich, warum das Sinn macht. Ganz klar, beim Triathlon, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich da nicht so den großen Benefit. Aber genau, also ich weiß schon, dass das Alex das häufiger gemacht hat, aber ich glaube, da ging es auch tatsächlich eher darum, dass er auch wirklich zum Beispiel den Radcomputer oder halt einen extra Computer noch bei sich auf dem Roller hatte und dann quasi immer die Werte halt live von Cat gesehen hat. Und es geht dabei auch tatsächlich nicht nur um einfach Coaching, hier fahr 10 Minuten so und so, sondern wirklich auch um ein taktisches Coaching beim Zeitfahren, weil das tatsächlich eben einen Unterschied macht, wie du eben über Wellen fährst, wann du wieder Leistung einsetzt, aber auch Fahrtechnik an sich. Also ich glaube, es geht tatsächlich dann eher darum, wirklich zu sehen, wie jemand sich bewegt auf dem Rad und wie er agiert. Und ich glaube, da ist Alex natürlich echt ein Guru, ja.
Also im Grunde ein bisschen, aber muss man auch sagen, das, was du ja, wo du ja quasi Vorreiter warst, dass du dir einfach auch sehr viele Gedanken ja schon darüber, also Aerodynamik, ich glaube, den Punkt kann man auch nochmal sagen, da warst du wahrscheinlich einer der Ersten, die Messlatte dann so gesetzt hatten, wie es mittlerweile für alle normal war. Und wenn man sich dann, ich finde immer noch eins der geilsten Videos, die es überhaupt gibt, wie du in Las Vegas da bergab auf dem Rad allen weggefahren bist, also das war ja wirklich, ja, die es nicht gesehen haben, schaut mal auf YouTube, die Attacke von Sebi bergab beim WM-Titel 73, also da kriegt man wirklich Gänsehaut, auch wenn man es schon 20 Mal gesehen hat. Aber du warst ja auch jemand, der genau wusste, wann macht es Sinn, Watt einzusetzen, Hawaii jetzt klassisch über die Kuppe rüber oder halt auch von Harvey runter. Ich denke, Cameron Worth ist auch so einer, der das in den letzten Jahren perfektioniert hat, aber das ist im Grunde ja ein klein bisschen auch dein Ansatz.
Ja, genau. Und was man halt sagen kann, dass inzwischen ist es halt, also damals war es einfach so, okay, es gab schon irgendwie einen wissenschaftlichen Hintergrund davon und die Physik ändert sich ja auch nicht. Aber heute kannst du halt einfach wahnsinnig viel simulieren. Und da zum Beispiel muss man sagen, ist Laura und Philipp, die sind da halt wirklich, also sensationell. Vor allen Dingen halt mit dem Backing von Suicide, die haben da echt, also wirklich also nicht nur an Software, aber auch einfach an Messtechnik und so weiter, sind die da inzwischen richtig, richtig gut. Und da ist heute weniger, sag ich mal, einfach nur so, ja, das könnte so und so sein oder das würde vielleicht ja funktionieren, sondern ja, das ist schon knallhart einfach auch datengetrieben, ja. Und deswegen werden halt auch, also das mit ein Grund, warum alle schneller werden.
Ja gut, aber du musst ja trotzdem dieses Know-how einsetzen. Weißt du, also das ist ja früher, du hast es halt auch erkannt, einer der ersten. Ich meine, du bist ja auch, hast ja auch Physik studiert vorher. Also vielleicht hängt das ja auch so ein klein bisschen damit zusammen und hast halt einfach diese Messlatte. Ich denke, Frodo war dann auch einer bei Frodo wahrscheinlich, obwohl bei dir werden auch schon Werte mit eingespielt haben. Aber Frodo war ja auch jemand, der mit relativ wenig Watt, was man gehört hat, sehr schnell gefahren ist. Und das ist ja das, was viele
Jein.
halt. Ah?
Also bei Frodo, der hat eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zum Beispiel getestet. Hätte sicher noch mehr Ressourcen gehabt, so was Tests und so weiter angeht. Aber ich sag mal, das, was natürlich sich schon geändert hat, so ich sag mal, Leidensdruck, der ist halt heute ein anderer. Also heute ist es halt so, wenn du das nicht machst, hast du halt einen massiven Nachteil. Damals war es halt so, du hattest halt einen gewissen Vorteil, wenn du da dich reingefuchst hast, ja.
Ja, mega spannend.
Ich habe noch mal eine Frage gerade, weil du gesagt hast, du bist kein Fan von Motorpacing. Und als du das dann so erzählt hast, also auch deine Sicht darauf, weil ich da viel mit Strati und auch Fred und so drüber gesprochen habe schon, wenn du dir jetzt dieses Jahr die 73-Rennen anguckst und auch dann auch so ein Rico und Jesolo, der da irgendwie 100 Watt mehr fährt als die hinten in der Gruppe, dann hatte ich gerade, irgendwie kam mir im Kopf, ey, so Motorpacing, vielleicht muss man das heutzutage im Triathlon doch einführen, dass du halt immer genau 10 Meter hältst und was sind 10 Meter, diese Optik, irgendwie ein Race Ranger an Roller bauen,
Guter Punkt.
dass du
Das ist
halt
wirklich
siehst.
ein, ja,
Ja.
das ist ein verdammt guter Punkt, ja. Aber da muss ich sagen, fände ich es fast besser, wenn du das auch auf dem Rad machst, ja, weil der Roller hat natürlich, also wenn du da 12 Meter Abstand hältst, da fährst du hinten nicht nur 100 Watt weniger, sondern da fährst du 150, 200 Watt weniger
Dann kannst
wahrscheinlich.
du ja schneller fahren.
Ja, nee, aber ich finde tatsächlich, also da hast du einen verdammt guten Punkt. Ich habe auch schon probiert, einen Race Ranger zu kaufen. Das ist noch nicht so einfach, wollen die auch nicht ganz so leicht rausrücken. Aber ich finde, das ist ein Tool, was das Spiel eigentlich verändert hat, und zwar in eine Richtung, wo es vielleicht gar nicht so gewollt war. Also zum Beispiel, ich habe überhaupt erstmal gemerkt, dass du viel, viel näher fahren kannst, wie du eigentlich ursprünglich gedacht hast, ja. Und also wenn Athleten das halt wirklich üben, dann werden die da drin auf jeden Fall besser. Also so gesehen, ja, dieses Pacing, um einfach zu lernen, was der Abstand ist und wie man dann eben hinter jemand herfährt, das ist extrem hilfreicher. Also klar, wenn du als Athlet irgendwie mit zwei anderen trainieren kannst, oder eben jetzt jemand mit einem ehemaligen Top-Radfahrer oder sowas, und ihr baut euch beide das System ans Rad, dann ist das ein riesen Benefit für jemand, der, ja, auf jeden Fall.
Ja, weil das ist ja genau dieses Thema. Wenn man sich die Rennen anguckt, also worauf ich da auch hinaus wollte, 1,7, 1,8, 1,9 sind so irgendwie die neuen Standardlaufzeiten oder legen wir uns auf 1,8 fest. Und das ist ja eben genau das Thema. Wenn du halt da 100 Watt mehr fährst als alle anderen, dann läufst du halt, wenn es geil läuft, eine 1,12, 1,11, hättest früher das Rennen gewonnen, aber jetzt läuft da halt, wer nochmal 3 Minuten schneller und so viel bei den Geschwindigkeiten, die ja auch durch Aerodynamik, ich meine, da bist du jetzt wieder der Experte, Luftwiderstand steigt ja einfach exponentiell an. Das heißt, wenn ich jetzt ich fahre schon einen 45er Schnitt, jetzt einen 50er fahren will, da muss ich ja so exorbitant mehr Watt treten, dass diese Rechnung sich einfach nicht mehr ausgeht und dass irgendwie auf der 70-3, dass ich auch immer mehr so ein bisschen Richtung ja ITU, Kurzdistanz, sonst was hinaus. Klar musst du Radfahren können und sau stark Radfahren, aber dieses Thema Swim Run wird ja auf diesen 70-3/PTO-T100 Distanzen, was sich diese Saison abzeichnet, schon immer krasser, oder?
Jein, also ich glaube, wir machen das in jedem Podcast, machen wir dieses Thema, glaube ich, einmal auf. Und diese Geschichte, die höre ich einfach schon seit 15 Jahren. Und ich sehe aber, ja, aber ich sehe immer Rennen, die das halt auch wieder widerlegen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal das Rennen in Singapur anschaut, klar, es ist 20 Meter Regel, aber auch da macht es eigentlich noch einen Unterschied. Und am Schluss gibt es einfach nur noch Einsergruppen, die da in die Wechselzone kommen, ja. Und das hast du auch heute noch bei den großen Rennen, dass es echt so wahnsinnige Verschiebungen gibt. Und ich meine, schau dir nur mal die letzten Weltmeisterschaften an über die Langdistanz, ja. Du denkst eigentlich, das ist ja prädestiniert dafür, dass du einfach nur drin sitzt und dann einfach beim Laufen quasi das Rennen gewinnst, ja. Es kommt eine große Gruppe rein, alles nivelliert sich. Aber das passiert ja eben nicht, ja. Also du hast immer wieder Athleten, die wirklich, also Sam Laidlaw zum Beispiel, vorne rausfahren, das ganze Feld auseinandernehmen. In dem Fall hat er sich dann ja auch selber auseinandergenommen, aber in Nizza zum Beispiel hat es dann eben auch geklappt, ja. Und klar hängt das immer mit der Strecke zusammen, mit dem Feld, aber pauschal weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde. Es gibt Rennen, bei denen das auf jeden Fall so ist, aber jetzt war ich ja zum Beispiel gerade in Kraichgau und auch da war es wieder nicht so. Also obwohl es eigentlich prädestiniert gewesen wäre, wirklich für eine sehr, sehr große Gruppe und die war auch am Anfang zusammen, aber dann lösen sich wieder drei Leute oder vier Leute, einer fällt noch raus, du hast dann wieder eine größere Gruppe hinten dran und es gibt einfach noch viel Durchmischung. Also eigentlich sollte man meinen, dass genau das passiert, was du gesagt hast, aber ich sehe es immer wieder in der Praxis auch widerlegt, ja. Und obwohl es ja auch jeder weiß, gibt es ja auch immer wieder Athleten, die es halt trotzdem auch anders machen und anders schaffen, obwohl du selber ja auch die Daten siehst als Athlet, ja. Und ich meine zum Beispiel Rico, der hat es in Singapur gemacht, der macht es dann wieder in Jesolo, genau. Und da, also ich meine, das weiß er ja, ja. Aber trotzdem wird es ja weiterhin auch gemacht und es klappt auch immer wieder, ja. Also ich meine, Sam Long, Lionel Sanders gewinnen nach wie vor Rennen, ja. Das dürften die eigentlich nach der Theorie überhaupt gar nicht mehr machen. Also deswegen, in der Tendenz würde ich sagen, gebe ich dir eigentlich schon recht. In der Praxis sehe ich auch viele andere Sachen.
Und ich glaube, es hängt auch wirklich ganz stark von der Dichte des Feldes zusammen. Also weil ich meine, letztendlich ist es natürlich so, dass die Laufleistung maßgeblich davon beeinflusst wird, wie du halt die 90 Kilometer oder beim Ironman die 180 Kilometer überstehst, wie viel Speerspitzen du setzen musst. Und wenn du natürlich jetzt ein Feld hast, wo du dich wirklich ausruhen kannst und wo du dann halt mitfährst, ohne irgendwelche Glykogenspeicher anzugreifen, dann ist es überhaupt kein Thema. Wenn du aber natürlich ein Feld hast, wie jetzt beispielsweise bei der 73 WM letztes Jahr in Taupo, wo halt auch extrem hart gefahren wird und wo das, was du gesagt hast, Sebi, hinten raus dann halt trotzdem auch ein Ausscheidungsfahren entsteht, dann hast du halt nachher solche Zweikämpfe wie mit Jelle Gaines und Hayden Wild, wo dann auch sich diejenigen durchsetzen, die halt auch auf dem Rad extrem stark sind, weil du halt einfach diese 90 Kilometer ökonomisch fahren musst. Und wenn du halt viele starke Athleten hast, die halt das Radfahren dann auch schwer machen, dann kann es halt ein Pulk von keine Ahnung, 8, 9, 10 Leuten sein, aber trotzdem setzen sich am Ende die Besten durch, die halt am wenigsten Energie verbraucht haben und dann dementsprechend ihre Laufleistung abrufen können. Denn das hast du ja auch immer wieder, dass du Athleten hast, die versuchen mitzufahren, die dann aber halt doch ihre Laufleistung, die sie eigentlich drauf haben, die können sauschnell einen Halbmarathon laufen, aber nach dem Radfahren dann halt doch nicht mehr, weil sie halt einfach zu viel Zucker verbraucht haben.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall.
Zucker ist doch ein gutes Stichwort.
Ja, ich
das
wollte,
war der Übergang.
Ich wollte gerade, weil ich habe lustigerweise, Nils und ich haben ja vor 2 Podcasts über die Race Week geredet und da kam, also A, waren super viele mega happy, dass Nils da nochmal, ich hatte am Anfang gesagt, ihr müsst Zettel und Stift bereithalten, weil Nils so viel Wissen in diesen Podcast geballert hat. Und es kam aber noch ganz viele Fragen, wo jetzt dann Zucker und Nutrition wieder, wo wir wieder auf deinen Job kommen können, deinen neuen bei Ministry, oder das so ein bisschen ausgeweitet, wo ganz viele Leute noch gefragt haben, ja, aber ich habe noch eine offene Frage und da würde ich fragen, wie du das früher gemacht hast, Sebi, und zwar das Thema Carboloading. Vorher passt jetzt auch perfekt zum Ironman Hamburg, alle, die jetzt noch vorher hören, heute ist Freitag, es geht los, die heiße Carboloading-Phase ist auf jeden Fall gestartet. So, wie sah dieses Thema bei dir aus früher? Oder wie würdest du es jetzt machen? Würdest du es anders machen? Auch ganz interessant.
Tatsächlich habe ich ja so richtig in die Profi-Szene bin ich ja reingekommen, als wirklich Saltine-Diät noch ein echt großes Thema war und es auch immer noch Athleten gab, die das halt gemacht haben. Also kurz dazu, das wäre einfach so ein Protokoll, wo du, sag ich mal, so 6 Tage vor dem Rennen anfängst, deine Kohlenhydrate extremst zu reduzieren. Also nicht auf 0 ist quasi unmöglich, aber sehr, sehr stark reduzieren. Du trainierst trotzdem aber noch relativ intensiv, entleerst damit quasi komplett Leber- und Muskelglykogen oder so tief es eben geht und fängst dann das extreme Carboloading an, um quasi so eine Art Überschießen zu erreichen. Ja, also durch das tiefe Entleeren will der Körper einfach nochmal mehr Speicher zur Verfügung stellen und du kommst dann mit den Glykogenspeichern über das Ausgangsniveau raus, soweit die Theorie. In der Praxis, muss ich sagen, sind die Downsides eigentlich einfach deutlich höher, dass du quasi in einer Phase, wo du absolut fit bist, dann auf einmal so eine krasse Ernährungsumstellung machst, wo du extrem viel Eiweiß und Fett zu dir nimmst. Das halte ich für nicht wirklich zielführend. Ich glaube, das wird auch im Spitzenbereich heute eigentlich kaum noch gemacht. Dazu muss man auch sagen, das ist auch, was die Kohlenhydratresorption während dem Rennen einfach nicht unbedingt optimal ist, weil es ist tatsächlich so, dass wenn du jetzt zum Beispiel in deiner alltäglichen Ernährung jetzt sehr, sehr stark auf Fructose verzichtest, dann ist es natürlich so, dass Fructose auch später im Rennen deutlich schlechter aufgenommen wird. Also du wirst viel mehr Probleme haben mit Fructose im Rennen. Und also die Downsides da sind einfach zu groß. Deswegen habe ich ein ganz normal klassisches Carboloading, sag ich mal, gemacht. Ich sag mal, wichtig dabei ist vielleicht, sich auch nochmal klar zu machen, es gibt auch tatsächlich einfach ein zu viel, ja. Also wenn der Tank am Auto voll ist und du tankst einfach weiter, dann läuft's halt über. Und das bringt einfach auch nichts, ja. Also man muss auch klar sagen, dass irgendwelche Sachen da mit irgendwie 700 Gramm Kohlenhydrate oder so pro Tag, dann wird es irgendwann halt auch genug, ja. Ganz interessant finde ich an der Stelle, zum Beispiel im Profi-Radsport, weil ich das dann doch da jetzt auch ein bisschen näher teilweise dran bin, wie das auch gemanagt wird, zum Beispiel, weil mit der Kohlenhydrataufnahme ja auch einfach, also mit volleren Glykogenspeichern einfach ein höheres Gewicht einhergeht, zum Beispiel vor dem Zeitfahren da bei der Tour de France, Bergzeitfahren. Die wissen jetzt schon genau, mit wie viel, sag ich mal, wie viel Prozent Speicher die da überhaupt starten wollen. Also die machen dann da gar kein volles Carboloading-Programm mehr, sondern timen das wirklich halt so, weil das dann halt unter Umständen ein Kilo ausmacht. Im Triathlon spielt es natürlich gar keine Rolle, ja. Da muss man einfach sagen, komplett voll machen. Und das ist wichtig. Ich glaube, was da noch eine Rolle spielt, ist einfach, man muss ein bisschen aufpassen. Kohlenhydrate, also vor allen Dingen eben
Fructose suchst du?
Nein, ich suche nicht Fructose, ich suche Glucose.
Glucose.
Brauch ein bisschen Wasser und auch Natrium, um aufgenommen zu werden. Das ist halt wichtig und Kalium. Deswegen einfach darauf achten, dass man halt auch genug trinkt und keine Angst eben hat in dem Moment vor der Gewichtszunahme, weil Race-Gewicht, man wiegt sich halt 2 Wochen vor dem Rennen und dann zack, boom, bist du halt richtig geloadet, bist halt 2 Kilo schwerer, denkst gleich so, oh Gott. Aber ja, bitte nicht da drauf schauen. Wie gesagt, es geht nicht um Bergzeitfahren bei der Tour, sondern um eine Langdistanz und da muss man einfach fully loaded sein, ja.
Ja, und was halt auch ganz wichtig ist, da zu wissen, du hast es gesagt, es geht dann halt auch über die Flüssigkeitseinlagerung, die man halt hat. Und dann sieht man halt auch nicht mehr so definiert aus. Und ich meine, vorm Rennen, wenn man dann 2 Wochen vorm Rennen irgendwie eine lange Radausfahrt, am besten noch in der Hitze, Koppellauf, hat dann nicht genug getrunken, steht dann vorm Spiegel und denkt, alter Schwede, man sieht die Venen auf dem Oberschenkel, ich bin richtig, richtig fit. Und dann guckt man sich irgendwie am Freitagabend vorm Rennen an und denkt, boah, was bin ich denn für eine Wurst, wo ist denn meine ganze Form geblieben? Das liegt halt tatsächlich auch daran, dass halt einfach sehr, sehr viel Flüssigkeit in der Muskulatur auch eingelagert wird und dementsprechend man dann halt nicht mehr so definiert aussieht. Was aber eigentlich ein gutes Zeichen ist. Auf Hawaii hat man ja immer gesagt, wenn man dann so am Freitag nochmal beim Schwimmen war oder am Donnerstag am Digby Beach, die halt mit dem absoluten Sixpack dastanden, das waren halt die, die kein gutes Carboloading gemacht haben. Also das muss man halt auch wissen, wenn man das halt noch nie erlebt hat und dann denkt man halt, um Gottes Willen, habe ich jetzt hier irgendwie 2-3 Kilo zugenommen? Ich war doch vor 2 Wochen noch so super in Form. Das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, das nochmal zu sagen.
Absolut. Total richtiger und wichtiger Punkt. Vielleicht nochmal ganz kurz generell zu dem Carboloading an sich. Da kann man dann tatsächlich eben einfach auch sagen, einfacher ist besser. Also sprich, die Simple Carbs ist das, was halt wichtig ist. Also während in der alltäglichen Ernährung ja einfach möglichst viel eben auch Ballaststoffe mit dabei sein sollten und Eat the Rainbow und so weiter, ist es da einfach tatsächlich so, wenig Ballaststoffe, unterschiedliche Kohlenhydratquellen, also am besten eben unterschiedlich lange Kohlenhydratketten, also das darf dann ruhig mal Milchreis sein, zum Beispiel mit irgendwie Hafer- oder Mandelmilch, dann einfach natürlich Pasta mit Kartoffeln zum Beispiel, eines meiner Lieblingsgerichte, auch fürs Carbo-Loading. Ja, und dann,
ganz kurz da rein, das war so das, was du früher am liebsten genommen hast, Pasta mit Kartoffeln.
Genau, gibt's ein ganz gutes Rezept, tatsächlich, man wird's irgendwo finden, ich glaube sogar von Jamie Oliver, der hat da, glaube ich, kein Triathlon gemacht, aber hatte schon eine Ahnung von Zusammensetzungen von Kohlenhydraten. Ja, es geht einfach darum, also einfach verschieden lange Ketten anzubieten, dem Körper, dass halt einfach eine konstante Aufnahme stattfinden kann. Und ja, dazu dann gern auch eben noch ein bisschen Fructose, um halt diese Fructose-Carrier so ein bisschen zu aktivieren, die Enzyme. Also einfach, das langt aber schon da zum Beispiel einfach ein großes Glas Apfelsaftschorle oder so oder ein paar Rosinen ins Müsli, getrocknete Aprikosen oder so. Das ist eigentlich so der Klassiker, ja. Hat noch ein bisschen Kalium drin, das funktioniert gut.
Also die Fanta und Haribo Carbo-Loading ist dann doch nicht das Optimum, weil da hatten wir ja tatsächlich einige Diskussionen auch schon mit Robert Gorgos, weil das ja so im Triathlon, ich meine, Leute wie Nico Mann machen es vor, ich weiß gar nicht, Mika ist glaube ich auch großer Fan oder war großer Fan davon, wahrscheinlich habt ihr es ihm jetzt mittlerweile ausgeredet, aber du hast ja wirklich, ich glaube Frank Wechsel war auch so einer, der dann immer gesagt hat, hier 5 Tüten Haribo und dann läuft der Laden, aber da war Robert dann ja doch so ein bisschen eben aufgrund der Vielseitigkeit der Kohlenhydrate, also der komplexen Kohlenhydrate, ist die Mischung aus Reis, Pasta oder dann halt einfach Kartoffeln doch wesentlich wichtiger, als einfach sich den ganzen Tag mit dem Zeug zuzukleistern.
Du darfst gern auch Gummibären futtern, aber dann halt eben vielleicht eher halt auch zum Nachtisch und halt nicht nur, ja, weil auch da muss man halt sagen, da gibt's halt noch ein paar andere Sachen, die da auch mit bei sind und der Magen-Darm-Trakt, sag ich mal, der freut sich dann schon, wenn es einfach viele verschiedene Sachen sind und nicht halt zu viel von einem. Ja, das gilt ja auch für Fructose. Also da können wir vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Aber ja, einfach möglichst komplex, weil dann ist auch die Chance, dass halt irgendwas schief geht, halt auch deutlich geringer. Also glaub, sollte klar sein.
Ja. Wolltest du noch sagen jetzt?
Ja, hast du denn jetzt so aus den Erkenntnissen, jetzt nicht unbedingt nur diesen Jahres, wo du jetzt beim Ministry tätig bist, sondern auch so davor eigentlich, weil das Know-how ist ja schon gerade, was auch die Menge der Kohlenhydrate, die man aufnimmt, die Komplexität, die Mischung aus Fructose und Glucose. Was hättest du früher gerne gewusst, was du jetzt weißt? Abgesehen von der Menge der Kohlenhydrate. Also ich glaube, da brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Das ist ausgängig diskutiert worden, dass man während des Trainings halt einfach mittlerweile viel, viel mehr Kohlenhydrate zunimmt. Aber hast du sowas, wo du denkst, boah, wenn ich das gewusst hätte, das wäre echt der Gamechanger gewesen? Und die anderen wissen es natürlich nicht. Also ein Wissen, was nur du gehabt hättest in den Jahren 17, 18, 19, 20.
Oh, da war das Wissen, glaube ich, schon also deutlich weiter, würde ich mal sagen. Aber geil wäre natürlich irgendwie so eben 2013, 14 gewesen oder so. Ja, da hättest du, glaube ich, echt noch tatsächlich einen richtig krassen Unterschied machen können. Klar, die Menge, wie du schon gesagt hast, ist auf jeden Fall relevant. Aber eben auch zum Beispiel, was Fructose genau macht, das ist halt nicht das eine Glykogen oder die eine Glucose gibt so rum besser. Sondern dass es ganz viele verschiedene Arten von Dextrinen gibt, ja, wie die sich unterscheiden, das ist eigentlich tatsächlich, finde ich, das, was dann tatsächlich, also wirklich interessant ist und was auch zum Beispiel eben jetzt bei so einem Rennen, vor allen Dingen unter großer Hitze, eine total große Rolle spielt, ja. Aber ich muss ganz klar sagen, heute sogar vielleicht mehr wie damals, weil ich sag mal so, damals war man eigentlich relativ auf der sicheren Seite, also Powerbar hat damals ja so dieses 2:1 Verhältnis, sag ich mal, so in der Breite ausgerollt, das haben andere Hersteller auch gemacht, aber dieses C2Max, was es damals gab, das würde ich auch heute sagen, ist immer noch eigentlich der Goldstandard für die meisten Amateure, also 2:1 Verhältnis Glucose, Fructose, und damit kannst du jetzt bei so einem Rennen auch nicht so viel falsch machen, ja. Im Profibereich ist es natürlich nochmal was anderes, weil durch die viel höheren Leistungen natürlich auch deutlich größerer Energiebedarf dann einfach da ist. Aber da wird es dann eben halt kompliziert, was eben Fructose im Dünndarm macht und vor allen Dingen die Osmolarität. Das sind dann eigentlich die Sachen, die ich gern gewusst hätte, ja. Absolut.
Sehr das komplex, ist ja auch nochmal. Ja, das ist ja vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, das zu erklären, dann ganz wichtig, wenn wir jetzt hier mit Glucose, Fructose, verschiedenen Glucosemolekülen wie irgendwie Haushaltszucker oder Maltodextrin und so um uns werfen und diese Formeln 2 zu 1, warum 2 zu 1 oder warum steht jetzt auf euren Gelen auf manchen 2 zu 1, auf manchen 1 zu 0,8 mit Verhältnissen, dann wird immer rumgeworfen mit Sachen 100 Gramm Carbs die Stunde, 120 Gramm Carbs die Stunde. Ich glaube, dafür ist noch wichtig zu verstehen, dass euer Körper einfach die verschiedenen Glucose und Fructose jetzt mal ein bisschen aufgeteilt unterschiedlich resorbieren kann. Und ihr könnt jetzt nicht 120 Gramm oder 100 Gramm die Stunde Glucose in euch reinschütten. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ich will im Race meine ganze Ernährung über Haribo decken, das funktioniert eben nicht, weil dann kommt ihr nur maximal auf 60 Gramm die Stunde und der Rest, um auf 120 zu kommen, die anderen 60 müssen eben über Fructose gedeckt werden. Und da gibt es eben diese Verhältnisse plus, wo man noch, da kann Sebi noch viel tiefer, glaube ich, drüber erklären, immer sich bewusst werden muss oder warum man auch, klar, einmal train the gut, um diese schiere Kohlenhydratmenge zu trainieren, aber um auch zu wissen, was vertrage ich, weil ganz viele Leute, glaube ich, auch sensibel auf diese große Menge an Fructose reagieren und die eben auch zu Magenproblemen führen kann, sodass man dann, das hatten wir mit Robert im Podcast, wenn ich mich richtig zurückerinnere, dass der auch sagt, ey, lieber 80 bis 100 sauber, verträglich reinbekommen, als 120 pumpen und Magenprobleme bekommen, weil dann wird euer Rennen schlechter sein als vorher. Und ich glaube, das muss man immer, wenn man sich über Ernährung im Training und vor allem dann im Rennen sich das Ganze anguckt, eben Bewusstsein. Und was Sebi eben schon gesagt hat, ist, glaube ich, auch ein bisschen untergegangen. Das fand ich ganz interessant, so habe ich das noch nie betrachtet, auch im Carbo-Loading. Jetzt hat er gesagt, da mal irgendwie getrocknete Früchte ins Müsli packen oder sowas, um eben diesen Fructose-Kanal auch zu triggern, zu aktivieren, was auch immer. Das ist, glaube ich, das ist so ein Ding, wo ich zum Beispiel, obwohl ich mich jetzt auch schon viel damit beschäftigt habe, was ich nie gemacht habe, so irgendwie geguckt habe, dass oder ein Glas Apfelsaft noch oder so, ne? Also dass halt dieser Kanal natürlich auch zur Verfügung steht, auch schon fürs Carbo-Loading. Und dass dann eben es Limits gibt, was man pro Stunde über welchen Kanal aufnehmen kann. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, wenn wir jetzt mit den Sachen hier um uns werfen, dass das eben gesagt wird. Und das ist auch noch so eine Sache, Sebi, weiß nicht, ob du da noch mehr Insights hast. Irgendein Kanal ist ja auch wichtig, du hast jetzt gesagt, schon mit Hitze und ich weiß, das sind wir jetzt bei Ministry wieder eben kurz, wo du jetzt einfach arbeitest, dass es da ja auch Produkte gibt für die Hitze und so, weil es dann ja auch immer noch die Frage ist, wie viel Flüssigkeit nehme ich dazu, glaube ich.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, genau, also du hast jetzt schon sehr gut zusammengefasst, um auf dieses Hitzethema da vielleicht noch kurz einzugehen. Während eben Glucose einfach im Magen resorbiert wird, wird Fructose im Dünndarm resorbiert und das so ein bisschen das Problem dabei ist, durch diese zwei Resorptionswege haben wir einerseits die Möglichkeit, halt deutlich größere Mengen zu resorbieren, eben indem es dann eine bestimmte Mischung gibt aus Fructose und Glucose. Und du hast es schon angesprochen, es gibt eben, sag ich mal jetzt zum Beispiel bei uns gibt es 4 zu 1, 2 zu 1, 1 zu 0,8 so im Wesentlichen. Es gibt auch noch 1 zu 1, aber wollen wir jetzt nicht irgendwie komplett alles auf den Tisch packen, dann machen wir nämlich locker noch eine Stunde. Aber letztendlich das Wichtige dabei ist eben einfach, dass Glucose ist eigentlich erstmal, sag ich mal, so das, was halt am besten resorbiert wird, was am einfachsten resorbiert wird, was am unproblematischsten eben ist, ja. Das Problem dabei ist, wie du schon gesagt hast, das ist relativ stark limitiert in der Menge. Und wenn man jetzt einfach, sag ich mal, nur sich locker, relativ locker bewegt, man macht das Rennen, sag ich mal, einfach mit 80%, dann wäre das auch gar kein Problem, einfach nur Glucose zuzuführen. Sobald man natürlich einfach deutlich mehr Kohlenhydrate oxidiert, jetzt sag ich mal, im Profibereich könnte es schnell halt mal 350 Gramm oder mehr pro Stunde sein, dann langt das natürlich hinten und vorne nicht mehr aus, weil Speicher und das, was wir zuführen, zusammen kommst du halt irgendwann beim Minus raus und dann wird es halt problematisch. Also du verbrennst ja immer noch auch Fett, aber eben unter der sehr, sehr hohen Belastung halt nicht. Und das erste Thema, was wir da haben, da will ich vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen abschweifen, weil ich finde das auch nicht unwichtig. So eins von den Faktoren, die ich gelernt habe. Das erste ist, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie höre, hat irgendjemand 230 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde angeblich aufgenommen, dann würde ich sagen, ist das ziemlicher Bullshit. Also das ist einfach im Gegenteil, das kann also gar nicht sein, der würde auf jeden Fall massiv Probleme bekommen. Es kann sein, dass er es aufgenommen hat, aber er hat es sicher nicht resorbiert. Nummer eins. Nummer zwei, das wäre sogar kontraproduktiv. Ja? Warum? Weil bei einem Rennen von 8 Stunden, wir hatten es schon, bist du irgendwo limitiert auf, sag ich mal, 120 Gramm im Normalfall, das Maximum, was du irgendwie pro Stunde aufnehmen kannst, und das, was du Glykogen in Leber und Muskulatur gespeichert hast, das langt nicht, deswegen musst du Fett verbrennen. Wenn du jetzt von Anfang an in diesem Rennen dir 120 Gramm plus reinhaust, dann unterdrückst du damit den Fettstoffwechsel weitestgehend, ja. Also der Körper greift dann immer mehr auf Kohlenhydrate zurück, obwohl er es vielleicht gar nicht müsste in dem Moment. Also selbst wenn du dich im Fat-Max-Bereich bewegst und du knallst dir einfach, sag ich mal, 150 Gramm da rein, wird der Körper auf das zurückgreifen, was erstmal am einfachsten geht. Ja, das heißt also, du würdest damit deine Glykogenspeicher halt nicht schonen, du würdest damit nichts Gutes machen, du wirst auch nicht irgendwie quasi sozusagen irgendwie vorbauen, dass du später weniger hast, sondern dadurch, dass du den Fettstoffwechsel mehr oder weniger komplett abwirkst, hast du später eigentlich eher ein Problem. Das heißt, an einem Anfang von einem Rennen würde ich zum Beispiel eher empfehlen, auch im Profibereich, gar nicht so hoch zu gehen mit den Kohlenhydraten, sondern eher zu sagen, bewegt euch im sicheren Bereich, nimmt nicht zu viel Fructose, sondern eher eben jetzt vielleicht ein 2:1 Produkt, bleibt bei irgendwie 80 Gramm pro Stunde und dann später im Rennen, je später es im Rennen wird, desto mehr Kohlenhydrate und dann natürlich zwangsweise auch mehr Fructose irgendwie in den Mix reinnehmen, ja. Weil dann hat man eben den Fettstoffwechsel halt möglichst lang mit dabei, so hoch wie es halt eben geht. Und es ist in der Praxis natürlich nicht einfach, weil, sag ich mal, dann beim Laufen 120 Gramm zuzuführen, ist schon richtig hart. Aber ja, dann eben eher gegen Ende vom Radfahren dann die Dosis erhöhen. Und jetzt zu dem Hitzethema. Es ist eben so, wir haben kurz über die Osmolarität gesprochen. Das Problem ist, dass wenn Fructose im Dünndarm resorbiert wird, dann bindet die eben Wasser. Ja, das heißt nicht, dass, sag ich mal, irgendwie dem Körper Wasser entzogen wird, sondern es kommt halt Wasser vom Magen in den Dünndarm. Und je mehr Fructose halt da ist, desto mehr will da Wasser hin, ja. Und das ist dann halt tatsächlich ein ziemlich großes Problem bei Hitzerennen, dass diese Fructose quasi Wasser bindet, mehr oder weniger, und das auch noch im Darm. Und das ist das, was man dann so unter diesem Fructose-Durchfall, sag ich mal, halt auch kennt. Also wenn man jetzt einfach aus, sag ich mal, nüchternen Magen sich eine Riesenmenge Fructose einfach reinhauen würde, dann würde quasi extrem viel Wasser in den Darm wandern. Und man würde einfach Durchfall bekommen, ja, weil klar, Wasser im Darm ist halt per se einfach nicht, das ist nicht da, wo es unbedingt hin soll, sag ich mal so. Und das ist so ein bisschen die Problematik hinter diesen 1:0,8 Produkten, wo halt höhere Fructose drin ist, was in der Theorie dafür sorgt, dass man über den zweiten Zugangsweg auch mehr Fructose aufnehmen kann. Nur hat man dann eben das Problem, dass Wasser da reinkommt. Und das sieht man halt bei Athleten, vor allen Dingen im Top-Bereich, halt zunehmend häufiger. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob Taylor Nipp das Problem hatte, aber wenn du natürlich halt an diesem oberen Limit bist, und deswegen sage ich halt so, bitte, und da hast du recht und Robert da natürlich recht, lieber safe die 80, 90 Gramm und im Zweifelsfall eben auch im 2:1 Verhältnis, wie jetzt irgendwie da nacheifern und so denken, wow, wenn ich mehr tank, dann kann ich auch mehr Gas geben. Ah, das stimmt nur bedingt. Also das kann halt im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Um jetzt meinen 10-minütigen Monolog noch abzurunden, gilt aber dieses Wasserthema eben nicht nur für Fructose, sondern eben auch für Glucose. Also es gibt einfach verschiedene Dextrine. Ich will da jetzt nicht zu lang drauf eingehen, dass die unterscheiden sich einfach in der Länge der Ketten. Fragt ChatGPT, googelt mal D17, D9, D2 und so weiter. Und die brauchen eben auch unterschiedlich viel Wasser für die Resorption und die werden auch unterschiedlich schnell resorbiert, ja. Und da unterscheiden sich jetzt die Produkte teilweise schon relativ deutlich. Also es gibt Hersteller, die nutzen halt, sag ich mal, eben ein Dextrin, weil es halt einigermaßen günstig ist und relativ schnell resorbiert wird. Am besten ist aber natürlich, man hat einen Mix aus verschiedenen Dextrin in der Glucose drin, ja. Was einfach dafür sorgt, dass es unterschiedlich schnell aufgenommen wird und auch unter Umständen halt optimiert ist, dass es nicht ganz so viel Wasser letzten Endes braucht, um es mal stark vereinfacht zu sagen, ja.
Super interessant. Ich habe da noch eine Frage, um es komplett zu machen, einmal, weil das ist, glaube ich, auch immer noch ein großes Thema und passt mit diesem zu viel reinballern, was du eben gesagt hast, mit dem extremen Beispiel von über 200. Was ist mit A, kleineren, leichteren Athleten und auch mit Athleten, die jetzt dann einfach, ich sag mal, klassische Age-Grouper, die einfach länger unterwegs sind und mal 12, 13 Stunden Ironmans machen, die ja gar nicht jetzt 300 Watt im Schnitt auf einem Ironman fahren, sondern vielleicht 150 Watt auf dem Ironman, dementsprechend ja auch viel weniger umsetzen. Der muss ja jetzt auch per se, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch in meinem Kopf habe, sollte er auf gar keinen Fall irgendwie 1 zu 0,8 und 120 Gramm Carbs die Stunde ballern, weil es eben die Profis auch machen und er dann schneller ist oder besser versorgt.
Genau, zwei wichtige Sachen. Das erste ist, und das ist auch der Grund, warum wir immer pauschal über Gramm sprechen und nicht über Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder sowas. Es ist eben leider so, dass nicht, weil ein Athlet jetzt, sag ich mal, ein 100-Kilo-Mann kann nicht die doppelte Menge an Glucose aufnehmen oder an Kohlenhydraten per se, wie jetzt eine 50-Kilo-Frau. Ja, also das wird zwar schon so sein, dass der ein bisschen mehr aufnehmen kann, aber eben nur verhältnismäßig, ja, nicht in dem Verhältnis zum Körpergewicht jedenfalls, also nicht einfach die doppelte Menge, sondern es ist halt wirklich, es sind vielleicht ein paar Prozentchen, aber viel mehr unterscheidet sich das nicht, ja, also der Magen-Darm-Trakt ist halt nicht leistungsfähiger oder doppelt so leistungsfähig, nur weil du 100 Kilo wiegst versus 50 Kilo. Und das ist eben auch der Nachteil, den dann halt letztendlich große, schwere Athleten haben. Ich glaube, wenn wir eben über Ausdauerleistungen sprechen im Spitzenbereich, über Ultra-Ausdauerleistungen spielt das auch zum Beispiel eine Rolle, warum Frauen irgendwann sich den Männern immer weiter annähern. Das hat zu einem großen Teil einfach zu tun mit dem Verhältnis Energieeinsatz zu der Geschwindigkeit versus das, was aufgenommen werden kann. Ja, also es ist halt klar, wenn du 50 Kilo wiegst und jetzt einen Viererschnitt läufst, wirst du deutlich weniger Kohlenhydrate verbrennen gegenüber jetzt einem 100-Kilo-Mann, der einen Viererschnitt läuft. Aber gleichzeitig kann eben prozentual die 50-Kilo-Frau einfach mehr Kohlenhydrate aufnehmen im Verhältnis zum Körpergewicht wie der 100-Kilo-Mann. Ja? Und deswegen, das ist mit einer der Gründe, warum sich das immer weiter annähert. Jetzt der zweite Faktor, genau, das hast du absolut richtig gesagt. Dieser Trend von 1 zu 0,8 Produkten geht für mich auch fast ein bisschen in die falsche Richtung. Wir machen das zwar auch, weil es eben, wir sind da halt im Profisport auch sehr stark verankert, aber für die meisten Menschen ist es so, dass ein 2 zu 1 Produkt oder 4 zu 1 Produkt sogar eigentlich viel, viel besser geeignet ist, gerade bei solchen langen Leistungen wie jetzt eben 13 Stunden, sag ich mal. Man muss dazu sagen, logischerweise ist es so, dass jetzt jemand, der 150 Watt fährt dann ein Ironman in 13 Stunden macht, der wird die 150 Watt sind für den trotzdem wahrscheinlich halt verhältnismäßig jetzt relativ hoch, während jetzt, sag ich mal, jemand wie Sam Laidlaw, dem sein Fatmax, der wird irgendwo bei 280 liegen. Ja? Also das muss man natürlich schon auch im Kopf haben, dass dann so jemand prozentual nicht unbedingt jetzt viel mehr Fett verbrennt, nur weil er eben die Hälfte der Leistung fährt, wie jetzt irgendwie ein Top-Langdistanzathlet. Aber klar, ist pauschal kann man das auf jeden Fall so sagen. Vor allen Dingen, wenn die Leistung über so einen langen Zeitraum gebracht werden soll, würde ich immer sagen, lieber einen kleinen Tick konservativ und eben das Richtung Ende steigern und dann vielleicht sogar mit einem 4:1 Produkt anfangen und dann zu einem 2:1 und am Schluss vielleicht zu einem 1:0,8 gehen, wobei das eigentlich entbehrlich ist. Also da würde ich eher sagen, mehr Glukose, weniger Fructose.
Ja, das ist nochmal super spannend, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig für viele, die hier zuhören, wenn jetzt die großen Rennen anstehen und man sich um die finale Rennstrategie auch kümmert, das wirklich im Kopf zu haben, und zeigt einfach sehr, sehr gut, dass man nicht auch für den Altersklassensport immer das, was die Profis machen, 1:1 übernehmen kann. Ich glaube, so, es gibt Themen wie jetzt Aerodynamik, was Schnelles, Anzüge und sonst was. Da kann man getrost ins obere Regal greifen und da das kopieren. Aber gerade wenn so Themen wie Ernährung und so ins Spiel kommen, ja, immer wichtig. Oder Pacing, Ernährung, immer diese Sachen da wirklich auf sich schauen. Das hatten wir letzte Woche auch. Dass da jeder für sich irgendwie sein Ding durchzieht.
Und ich glaube, also das, warum wir eigentlich im Vorfeld eigentlich auch nochmal gesagt haben, dass das wirklich vielleicht ein interessanter Podcast werden könnte. Jetzt haben wir ja natürlich relativ viel auch über Hamburg gesprochen. Aber das Eigentliche, warum ich dich ja angerufen hatte, war ja auch so mein Scheinfasten-Experiment und was das eben mit Fructose zu tun hat. Weil der eine oder andere hat vielleicht auch das YouTube-Video oder den Post von Lionel Sanders gesehen, mit dass er irgendwie 7-mal in der Nacht irgendwie aufs Klo muss, glaube ich. Ja. Was halt ein ganz klares Zeichen ist halt für einen prädiabetischen Zustand, was durchaus damit zu tun hat, dass man halt unglaublich hohe Mengen an Fructose halt auch im Training dann sich da eben reinschüttet. Ja. Und das muss man ganz klar sagen, dass das halt kein besonders guter Trend ist. Ja. Also ich bin schon absolut eher in der High-Carb-Religion unterwegs, wie jetzt irgendwie bei den Keto-Cops, aber da muss man wirklich auch vorsichtig sein, wenn man das halt über einen sehr langen Zeitraum macht, weil du hast das Train the Gut angesprochen. Das ist wirklich wichtig, die relevanten Einheiten dann auch entsprechend zu fuelen. Und ich sehe immer noch, dass die meisten da draußen einfach Einheiten eher underfuelen, also vor allen Dingen intensive Einheiten, viel zu wenig verpflegt werden, und dann im Rennen später hat man dann ein Problem. Aber umgekehrt ist es natürlich auch, man muss dann einfach tatsächlich auch vorsichtig sein, dass man halt nicht jetzt zum Beispiel im Training halt ständig schon irgendwie ein 1:0,8er Produkt verwendet, nur weil das jetzt eben irgendwie Sam Laidlaw macht, ja.
Ja. Aber was hättest du denn da so für so einen Tipp? Ich meine, das ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, für viele Amateurathleten einfach auch ein Kostenfaktor. Also die Produkte, die halt gut sind, die kosten halt ihr Geld, das ist auch völlig relevant. Da könntest du wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr erzählen, brauchen wir jetzt aber nicht, warum auch Preise gerechtfertigt sind, weil ich meine, wenn man jetzt einfach mal sagt, man zahlt für so ein Gel, sagen wir mal einfach irgendwie im Schnitt 2 Euro und du sollst schon 2 Stück davon pro Stunde nehmen, wenn wir es jetzt einfach wirklich mal auf Gel hochrechnen, dann hast du halt 4 Euro pro Stunde, dann machst du eine 5-Stunden-Ausfahrt, bist du bei 20 Euro, die du halt einfach nur für Nutrition ausgibst, weil du sollst ja train the gut, du sollst die Produkte nutzen, die du halt auch im Wettkampf nachher benutzen willst, und das ist ja nicht, fährst du irgendwie 2 bis 3 Mal pro Woche länger, du fährst jetzt nicht immer 5 Stunden, aber ratzfatz gibst du halt wöchentlich, dann hast du noch irgendwelche Proteinpulver, gibst du 100 Euro aus für Produkte, die quasi für dein Fuel. Und das kann es ja letztendlich auch nicht sein. Also wie würdest du jetzt nicht mit der Ministry-Brille, sondern mit der Sebi-Kinde-Brille einen Amateurathleten, der jetzt halt einfach eine 3-Stunden-Ausfahrt macht, wo er jetzt auch einfach nur eine normale, ruhige Ausfahrt, also jetzt keine Intervalle, sondern fährt einfach nur 3 Stunden mit seinen Buddies, wo er aber natürlich, also er trainiert auch, also er will nicht danach in den Biergarten, sondern er will abends vielleicht noch irgendwie einen Lauf machen oder einen Schwimmen machen, also er soll schon versuchen, so seine, meiner Meinung nach, 40 bis 50 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuzuführen. Wie würdest du dem jetzt raten, diese Kohlenhydrate zuzuführen?
Also erstmal die Frage, die taucht bei uns auch auf und die wird mir auch schon häufiger gestellt, warum gehe ich nicht einfach in die Apotheke, kaufe mir einen Sack Maltodextrin und irgendwie einen Sack Dextro Energy oder halt also Fructose und mische das zusammen und habe doch dann eigentlich das Gleiche. Das stimmt, definitiv nicht. Eben gerade zum Beispiel, ich habe es ja angesprochen, so diese Dextrine, die sind schon, spielen schon eine große Rolle. Und auch das Verhältnis später wirklich zwischen Fructose und Glucose ist einfach ein großes Thema. Also ganz so einfach ist es nicht, aber jetzt zum Beispiel für so einen Trainingsanwendungsfall, wenn man eben einfach sagt, hey, ich kann mir das einfach nicht leisten, bin da Student und so, dann kann das durchaus mal funktionieren. Ansonsten jetzt für den Fall, wie du ihn angesprochen hast, so du willst jetzt nicht irgendwelche Intervalle knallen, sondern du willst jetzt einfach nur eine coole Radausfahrt machen. Da kann ich ganz klar sagen, gibt's echt coole Rezepte. Also ich habe das früher auch selber gemacht. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, Biju, glaube ich. Der hat auch lang bei Slipstream, glaube ich, gearbeitet als Koch da. Wird auch im Profi-Radsport immer noch zu Genüge gemacht bei Trainingslagern, obwohl die, also ich sehe ja, was die von uns an Produkten bekommen, das ist schon Wahnsinn, was die weghauen, aber Reiskuchen, ja, also macht euch einfach Bleche mit Reiskuchen, das schmeckt super geil und auch so dieses Flavor-Fatigue-Thema, ja, dass man einfach halt irgendwann es einfach gesehen hat, vor allen Dingen, wenn man eine große Menge davon nimmt. Also bei mir war das echt immer so, dass ich mir da einfach Reiskuchen gemacht habe und da gibt's echt richtig coole Rezepte, ja. Also das würde ich einfach machen. Und auch da kannst du optimieren, ja. Also du kannst halt zum Beispiel, da gibst du halt ein bisschen Ahornsirup in den Reiskuchen rein, dann hast du halt auf jeden Fall schon mal höhere Fructoseanteil. Also da kannst du viel machen, ja. Also ich denke immer noch so, dieses Grundthema Fuel for what you need. Also wenn du wirklich eine rennspezifische Einheit machst, dann würde ich auch tatsächlich sagen, nee, nutzt auch die Produkte, die ihr später im Wettkampf nutzen wollt. Wenn du jetzt halt lange Grundlagenausdauereinheiten machst, ja, wo du einfach auch Fettverbrennung haben willst und so, da ist auch gar kein Thema, eben jetzt zum Beispiel eine Handvoll irgendwie Studentenfutter, sag ich mal, mitzunehmen, ja, paar Nüsse, bisschen trockenes Obst, das geht auch, oder eben dann halt ein Reiskuchen. Reiskuchen ist dann eigentlich fast noch cooler, ja.
Und das dann schön in die guten alten Silberlinge, so war es ja im Radsport immer, dann ein Alupapier. Und da kannst du natürlich auch geile Geschichten erzählen. Wenn deine Buddies dann fragen, was du da isst, dann machst du irgendwie so ein kleines Mysterium auf und sagst, ja, ist jetzt hier die neue Mischung, die ich zugeschickt bekommen
habe. Also, Prototypen.
Ist für Storytelling, glaube ich, auch ganz gut. Aber nee, finde ich ganz gut, dass du das auch nochmal sagst, weil ja einfach, ich meine, das ist eine Frage, mit der wirst du als Coach sehr häufig konfrontiert. Und ich finde auch, dass halt einfach dieses zu den Basics, das gehört dazu. Und ich meine, der Sport ist halt wirklich schon teuer genug. Also du hast es gesagt, absolut. Studenten, das sind ja nicht nur Studenten, sondern das ist ja
auch
wirklich...
Ich kann auch da aus meiner Zeit erzählen, wo ich auch wirklich noch on a budget war. Und da habe ich einfach ordentlich gekochte Kartoffeln in einen Mixer geschmissen, ja, Banane dazu rein, und dann einfach quasi Kartoffelbrei mit Bananenbrei gemacht. Und dann hatte ich so eine Sahnespritze, kennt ihr die? Ich weiß nicht.
Ja.
Einfach so eine Tüte, wo das oben reingeht. Und dann habe ich mir so Wassereis-Verpackungen gekauft, so zum Wassereis selber machen, und habe mir einfach da mein Gel abgefüllt. Ja, also das geht schon auch, ja. Also und das funktioniert auch, und das ist auch gar nicht unbedingt verkehrt. Wie gesagt, ich glaube halt immer, irgendwann muss man das schon testen, und dann gibt's halt eben, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel so ein Produkt, was wir halt haben, dieses Low Carb, das kannst du nicht einfach so nachbauen. Ja, das wird schon relativ schwierig, sowas zu machen. Aber ja, also ich kann das voll nachvollziehen, dass das, wenn man jetzt das ständig damit verpflegt, dass es dann auch irgendwann richtig teuer wird.
Ja, aber ist ja auch nicht für jede Einheit, wie du gesagt hast, ne? Die wichtigen Intervalle, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das festzuhalten. Trainiert da mit dem Produkt, was ihr auch vorhabt, am Race Day eben zu nutzen, ne? Dass ihr auch wisst, unter harter Belastung funktioniert das auch, es gibt keine Magenprobleme, die Energie kommt an und so weiter. Und wenn man halt eine lockere Ausfahrt macht, sind wir ja auch wieder beim Thema, was Nils gerade gesagt hat, diese 50 Gramm bis 60 Gramm Carbs pro Stunde, das funktioniert ja sogar am Ende sogar ohne Glucose, sondern es geht auch über einen Glucosetransporter. Also zur Not hilft da auch die Coca-Cola und die Packung Haribo an der Tanke, wenn ihr nichts dabei habt und bonkt. Wobei da wird der Finger geschüttelt?
Nee, ganz wichtig an der Stelle, da gebe ich dir zu 100% recht, das Einzige, was man da noch kurz einwerfen müsste, ist zum Beispiel in USA, ist ganz wichtig zu wissen, wenn ihr Rennen macht in den USA, die Coca-Cola, da hat eben High Fructose Corn Syrup und nicht den Zucker, den wir hier haben. Ja. Mhm. Ja, es gibt da irgendeine Zuckersteuer oder es ist einfach nur teurer und der Corn Syrup ist halt einfach günstiger und das ist halt Fructose. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil die Cola auf einmal da halt eine sehr große Menge an Fructose auch enthält. Deswegen immer halt einfach Augen auf und mal ein Etikett lesen und sonst halt eben ChatGPT fragen, hey, was ist da drin an Fructose? funktioniert nicht immer, ghostet auch manchmal ein bisschen, aber ja, sowas.
Boah, schauen. Aber Sebi, ist das ein Punkt bei Ministry, wo drüber nachgedacht wird, weil ich meine, das ist ja schon faszinierend, dass der Ausdauersport ja immer mehr boomt. Also es ist ja jetzt gerade auch, und ich sage jetzt bewusst Ausdauersport, also nicht nur Triathlon, sondern Radsport erlebt immer noch einen Riesenboom, Laufen auch, dann irgendwie Trailrunning, also das Ganze, das ist ja nicht nur unsere Bubble, sondern es ist ja tatsächlich auch so, große Tageszeitungen berichten einfach darüber, Radsport ist das neue Golf. Und ihr seid ja jetzt eine absolute High-Performance-Company, die halt auch die Gene halt in diesem High-Performance-Bereich habt. Aber werden da auch so Gedanken drüber gemacht, dass ihr sagt, was könnten wir als massentaugliches Produkt quasi rausbringen?
An die Tanke.
Nein, weil das frage ich mich immer. Das finde ich halt einfach, natürlich ist dann halt auch nur noch Point of Sales und sowas alles. Das kostet natürlich wahnsinnig viel Kohle und da wird man nicht gegen die großen Player gegen angehen. Aber halt einfach, dass du halt sagst, ich habe hier auch, weil gerade auch, was du gesagt hast, diese Geschmacksfatigue. Also, dass du halt einfach irgendwann hast halt einfach keinen Bock mehr, auch wenn die Gels noch so lecker sind und die Porridge Bars noch so gut sind. Aber du willst halt mal einfach irgendwas anderes. Und ich finde, das ist doch schon ein Thema, gerade in dieser breiten Masse, wo du halt einfach, keine Ahnung, Cent Programm oder irgendwie so ein Index. Ist das ein Thema? Also macht ihr euch da auch Gedanken drüber oder seid ihr halt einfach so in eurem High-Performance-Bereich, dass es überhaupt keine Relevanz hat?
Nee, absolut. Also da gibt es regelmäßig wirklich richtig große Diskussionen drüber. Das hat natürlich viel damit zu tun, wie wir uns da als Marke positionieren. Und klar, also ich könnte sagen, wir könnten irgendwie in 2 Wochen ein Produkt bringen, was sofort das meistverkaufte Produkt von uns werden würde. Aber das würde eben Ministry in eine ganz andere Ecke auch rücken, ja. Weil natürlich kannst du immer irgendwas machen, was schmeckt wie Snickers und das wird sich verkaufen, ja. Das ist schon klar, nur genau, da gibt's einfach immer Diskussionen, wenn wir halt was machen, dann wollen wir damit schon immer ein Problem von Athleten irgendwo lösen. Und das ist halt nicht nur, boah, ich habe echt Bock irgendwie jetzt auf was Süßes, ja, weil dafür gibt es genug Süßigkeitenhersteller. Das muss man halt ganz klar sagen. Wenn, dann muss das Produkt schon halt tatsächlich eine Funktion erfüllen, die für einen Athleten wichtig ist, ja. Und wir haben da auf jeden Fall, glaube ich, echt ein paar ganz gute Sachen in der Zukunft. Also jetzt zum Beispiel das B-Carb Gel, das ist jetzt schon eher ein Produkt, was halt für uns wirklich, also knallhart in die Performance-Schiene geht und sicher nicht das am meistverkaufende Produkt wird. Aber ja, wir haben da auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen, die durchaus massentauglicher sind und das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich glaube, was man sagen kann, also was die Geschmacksdinger angeht. Ich glaube, erstens, aus meiner eigenen Erfahrung ist es tatsächlich so, dass ich diesen Flavor Fatigue nicht ganz so habe, weil einfach der Geschmack halt nicht so penetrant ist und halt verhältnismäßig natürlich. Aber trotzdem muss man immer regelmäßig neue Geschmacksrichtungen bringen und das machen wir auch. Aber jetzt, was die Produkte angeht, muss man klar sagen, dass das halt nicht, also für einen Hersteller wie uns nicht so einfach ist, halt jetzt einfach so einen Snackriegel oder sowas rauszubringen, ja.
Das ist ja auch die Konkurrenz riesig. Ich meine, warum sollst du den dann da kaufen? Der wird ja teurer sein, weil ihr viel kleinere Mengen macht, als jetzt irgendwie eine Tanke zu fahren und einen Snickers zu kaufen. Oder,
ja, wir haben auch nicht die Macht, wie jetzt auch ein Hersteller wie ESN oder so und genau wie du es angesprochen hast, so Point of Sale, das ist tatsächlich nicht so easy. Und dann musst du eben über die Masse kommen und ja, nicht einfach. Also
wobei du ja schon auch, also ich finde das ja, Ministry natürlich für High Performance steht, absoluter High Performance Bereich, aber für mich jetzt auch, klar, ich habe da natürlich auch irgendwie die Brille auf, weil ich die Company schon von Anfang an verfolge und Robert ja auch schon zweimal hier als Gast war, auch schon relativ früh, jetzt natürlich die ganze Geschichte mit Red Bull Bora. Aber es steht ja auch für mich irgendwie so für Innovation. Also du hast es halt gesagt, Bicarbonat und jetzt auch irgendwie die Eisflaschgels und sowas alles. Also da kommen ja auch Sachen, die halt einfach neu sind. Und ich finde, das muss ja nicht massentauglich, ist ja nichts Schlechtes, weißt du? Das kann ja auch, man auch kann ja auch da innovativ sein, finde ich.
Dann,
und was,
genau, dann.
Und was du, und warte ganz kurz, und was du halt wieder hast, und das ist natürlich wieder unsere Triathlon-Bubble, aber so ein bisschen, glaube ich, geht das auch mittlerweile Richtung Radsport und wahrscheinlich auch Laufen. Du hast ja schon auch so ein Community-Gefühl, weißt du? Und wenn ich jetzt halt dann einfach ein Produkt habe, wo halt Ministry draufsteht, ich meine, ich habe jetzt sofort, als du gesagt hast, Geschmack als Powerbar diesen Snickers-Bar rausgebracht. Das weißt du noch, dieser Proteinbar. Das war letztendlich, der war halt, ja genau, der Ride. Das war so, das war ein Snickers. Aber jeder hat gedacht, geil, steht halt Powerbar drauf, ist ja gesund. Und rauchst du dir davon irgendwie 5 Stück abends noch rauf, mach ein bisschen was für meine Proteine. Das soll es natürlich auch nicht sein. Aber du hast ja, also im Zweifel zahle ich doch lieber 50 Cent mehr, weil da Ministry draufsteht und weil ich halt weiß, es ist irgendwie ein cooles Produkt, als mir dann halt wirklich den Mars Snickers oder Bounty Bar zu holen. Ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf. Also, und ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht von Geld verdienen, also will man natürlich unterm Strich, aber einfach Innovation in die breite Masse bringen.
Ja, absolut. Also wenn es, genau wie du angesprochen hast, so ein Produkt, sag ich mal, das kommt dann für uns auf jeden Fall in Frage. Und ich glaube, ja, ich muss mir da jetzt auf die Zunge beißen, dass ich nicht schon irgendwelches Zeug da erzähle. Aber da wird auf jeden Fall, wird noch das eine oder andere kommen. Aber was wir halt eben da auch schon den Anspruch haben, ist halt, wir wollen nicht einfach irgendwas, sag ich mal, kopieren, was es schon gibt, ja. Also es gibt einfach auch wirklich viele gute Sachen, die auch absolut Sinn machen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, ja, nur weil es jemand anders hat, machen wir es jetzt nicht mehr. Aber wenn, dann muss es halt eben ganz klar Ministry-DNA haben. Und ja, dann ist es halt schon nicht ganz ohne. Aber ich kann sagen, also ich habe schon in den letzten paar Wochen oder Monaten schon relativ viele Samples auch testen dürfen. Ja, dementsprechend, glaube ich, kann ich da sagen, ja, da wird noch was kommen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Bevor Sebi sich jetzt hier ins Gefängnis, ins Ministry-Gefängnis verzettelt.
In Kerker.
In Kerker verlegt wird. Ich habe noch eine Frage. Du hast eben mal, wir haben auch im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, aber nicht im Detail, das Thema Scheinfasten hier in den Raum geworfen. Und die es gehört haben, werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was zur Hölle ist es und warum macht Sebi Kienle Scheinfasten?
Wie mein Schützling gesagt hat, ist Scheinfasten, du erzählst jedem, du würdest fasten, macht's aber nicht.
Hey, das kann ich. Das hört sich genau nach meinem Ding an.
ja, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch so viel Zeit haben.
Wir haben immer Zeit, das ist nicht an dir.
Okay, weil es sicher jetzt auch für die Sportwelt eher ein Thema für die Offseason ist und natürlich nicht jetzt während der Saison. Aber tatsächlich kam es eigentlich darüber, dass ich mich wirklich jetzt viel mit dem Fructose-Glucose-Thema und so weiter beschäftigt habe und irgendwie von einer Studie zur anderen und keine Ahnung. Und dann habe ich eben tatsächlich irgendwie bin ich auf Studie gestoßen von Dr. Professor Walter Longo, heißt der. Das ist so der Scheinfasten-Guru, sag ich mal. Und um es mal kurz zu machen, also beim Scheinfasten geht es einfach darum, sag ich mal so diesen 80% von den Effekten vom Fasten mitzunehmen mit 20% vom Aufwand. Dabei ist es so, dass man 5 Tage einfach sehr, sehr stark auf einfach die Kalorien reduziert, wirklich bis auf, sag ich mal, 650, 750 Kalorien pro Tag, also ist schon wenig. Und aber eben auch vor allen Dingen auf alles tierische Protein verzichtet. Also es darf schon noch ein bisschen Protein sein, aber eben möglichst wenig. Die positiven Effekte dabei sind sehr, sehr vielfältig. Also es ist wirklich Wahnsinn, was es da inzwischen für Studien gibt. Und deswegen habe ich es dann auch für mich mal ausprobiert, weil es tatsächlich halt wirklich sehr evidenzbasiert ist, was da passiert. Man schaltet über diesen Verzicht auf tierisches Protein und generell wenig Kalorien so ein Wachstumspfad aus. mTOR heißt der. Es gibt verschiedene Wachstumshormone, die dann halt relativ stark reduziert werden, IGF-1 zum Beispiel. Und dadurch wird dieses, sag ich mal, Entzündungsfeuer im Körper so ein Stückchen mal zum Erliegen gebracht. Also Entzündungen per se sind einfach erstmal nichts Schlimmes. Ja, also jeder Trainingsreiz löst irgendwie auch eine gewisse Entzündung aus. Und das ist eigentlich was Gutes, ja, wo der Körper sich auch drauf anpassen muss. Bei mir war es halt so, ich habe mir überlegt, ey, nach 30 Jahren wirklich wahnsinnig viel Sport und auch sehr, sehr viel Fructose zum Beispiel, willst du und dann habe ich eben wirklich tatsächlich so das Gefühl, ich hatte so ein bisschen chronische Entzündung, meine Achillessehne, ich habe ein bisschen Probleme mit den Knien, meine Schulter, alles tut irgendwie halt hier und da mal so ein bisschen weh und hat schon irgendwas mit Entzündung zu tun. Dazu ist es so, dass halt die Insulinresistenz natürlich deutlich verbessert wird. Man gibt dem Magen-Darm-Trakt generell mal ein bisschen eine Pause. Auch da ist halt oft so, dass durch viel Bewegung musst du natürlich ständig hohe Mengen an Kalorien reindonnern, snackst relativ viel. Der Magen-Darm-Trakt ist halt eigentlich im Dauerstress, ja. Und dann ist es auch tatsächlich oft so, dass auch, das gibt's eben auch mal irgendwie so einen Pilz, der da im Magen-Darm-Trakt irgendwie mit ist. Und du kannst da wirklich wahnsinnige Effekte erzielen. Ich will jetzt nicht im Detail eingehen, hey, ihr könnt einfach mal ChatGPT fragen, was die Vorteile von Scheinfasten sind. Da gibt's echt ein paar tolle Sachen. Ich finde es eben aber vor allen Dingen auch für Sportler total interessant, weil eigentlich wird das viel angewendet, eben jetzt bei prädiabetischen Fällen oder bei manchen Krebsarten. Es ist aber, finde ich, eben ein sehr praktikabler Weg, sehr viele positive Effekte, aber ohne diesen knallharten negativen Effekt, weil bei der Menge an Kalorien kannst du eben immer noch dich bewegen, du kannst immer noch arbeiten, du solltest jetzt nichts irgendwie Hartes trainieren, aber du erreichst eben ja viele positive Effekte. Für den Sportler zum Beispiel ist eben auch gerade Lipolyse, also Fettstoffwechsel, noch ein interessanter Faktor. Und auch dann gibt es noch viele so Longevity-Aspekte, die da mit reinspielen. Also ich fand es wirklich interessant. Bei mir hat's, also ich bin jetzt nicht gecured, meine Achillessehne tut auch immer noch weh. Das muss man auch, ja, also ich glaube, das muss man auch klar sagen, dass es halt nicht mit einmal dann irgendwie getan ist. Man muss es tatsächlich auch irgendwie ein paar Mal im Jahr tatsächlich machen für den vollen Effekt. Aber ich muss sagen, ich war überrascht, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann wieder nicht Influencer genug, aber ich hätte es irgendwie eigentlich medial noch ein bisschen ausschlachten sollen, auch um mich selber zu motivieren. Ich habe wirklich, also ich bin eigentlich halt ein mega Power-Snacker, also ich muss eigentlich die ganze Zeit irgendwie essen. Und das hat bei mir tatsächlich verhältnismäßig gut funktioniert. Ich habe super geschlafen, also meine Schlafwerte, die waren Wahnsinn, obwohl ich abends oft immer so das Gefühl hatte, oh scheiße, jetzt kriegst du einen Riesenhunger und du wirst niemals einschlafen. Aber das hat alles funktioniert, ja, ich war echt überrascht. Also ich kann nur sagen, beschäftigt euch mal damit, vielleicht nicht jetzt, aber irgendwie in der Off-Season oder wenn ihr so einen Mid-Season-Break macht, dann ist es echt interessant. Weil eben auch Muskelabbau zum Beispiel, wenn ihr jetzt einfach Wasserfasten macht für irgendwie 2 Wochen, dann verliert man natürlich auch total viel Muskulatur, man kommt in einen ketogenen Prozess. Das ist da eben einfach nicht der Fall. Also ich finde es richtig interessant, ein Riesenthema in dem Zug, weil wir so lange über Fructose, Glucose gesprochen haben. Beschäftigt euch mal damit. Hast du jetzt noch Fragen?
Ich hab noch 2 Fragen.
Ja, ich habe nur eine Sache, die ich kurz anbringen muss, Nils, bevor du kommst, weil für mich hört sich das jetzt doch zu anstrengend ist. Ich bleib für mich beim drüber reden und nicht machen.
Ich finde es schon spannend, weil ich mich tatsächlich auch so am Ende der Saison, gerade was du gesagt hast, diese Entzündungswerte raus, also ich habe mich da schon länger mit beschäftigt, weil ich das halt auch wirklich sehr spannend finde, gerade auch, was du gesagt hast, Schlafqualität ist halt ein sehr spannendes Thema und deswegen 2 wichtige Fragen. Musst du es auch mit so einer Darmentleerung, also Glaubersalz oder Einlauf, musst du das einleiten? Das macht es dann schon für mich ganz sympathisch.
Nein, absolut, absolut nicht. Also das wäre bei mir dann auch schon direkt, sag ich mal, no go. gewesen. Nee, musst du nicht. Ja. Also wie gesagt, es gibt sicher noch ein paar Sachen, die bei Fasten dann eben beim richtigen Fasten in Anführungszeichen noch mal anders sind. Aber Nick, ganz ehrlich, ich würde dich einfach mal challengen. Und ich glaube, das sollten wir eigentlich für alle Pushing Limits Hörer oder Trainingsplan Abonnenten oder so mal eigentlich zusammen machen. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, ihr solltet es nicht machen, wenn ihr irgendwie irgendwann mal ein Problem mit einer Essstörung hattet oder so, dann einfach Finger davon. Auf gar keinen Fall, weil ich glaube, das kann einfach viele Sachen auch wieder triggern. Und natürlich nicht, wenn ihr schwanger seid, schwanger werden wollt, dann auch die Finger davon lassen. Und auch, ich sag mal, ich finde, es ist ein guter Anstoß für eine generelle, sag ich mal, Überdenkung irgendwie von Ernährungsgewohnheiten. Aber was man auch ganz klar sagen muss, das geht dabei nicht darum, vorm Rennen irgendwie Gewicht zu verlieren. Also um Himmels Willen.
Nicht in der Race Week.
Ganz ehrlich, es gibt, also man verliert natürlich relativ schnell auch Gewicht, das muss man ganz klar sagen. Nicht so viel, wie man denkt. Und viel ist danach auch wieder drauf. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was passiert, wenn kein Glykogen eingelagert ist. Aber darum geht es dabei halt eben nicht primär, ja. Das muss man auch klar
sagen. Aber hast du, das wäre meine zweite Frage gewesen, weil ich finde es auch ganz interessant. Also für mich war wirklich immer so der Abturner war halt einfach immer diese Darmentleerung, weil ich da einfach echt keinen Bock drauf habe, egal ob oben oder hinten rein. Das ist für mich echt so, wo ich denke, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und auch das, was du auch gesagt hast, diese Challengen, weil ich bin halt auch so ein Snacker immer gewesen. Und es gibt ja halt einfach ganz klar sehr, sehr viele Vorteile davon, das zu machen. Aber hast du in den 5 Tagen dann gar keinen Sport gemacht? Weil das ist so, wo ich mittlerweile einfach so zum Abschalten mal irgendwie 1,5 Stunden locker Radfahren oder einen kurzen 10er joggen gehen oder so. Oder hast du wirklich 5 Tage lang nichts gemacht, weil das dann wieder kontraproduktiv gewesen wäre?
Ja, also ich habe tatsächlich noch ein bisschen was gemacht, aber ich habe wirklich gesagt, okay, Spaziergang und halt ein bisschen Yoga. Das ist halt das, was ich gemacht habe. Was ich ganz klar sagen muss, was ich echt überraschend fand, ist natürlich halt, du kriegst echt einen Haufen Zeug erledigt, ja. Weil du einfach keinen, also ja. du hast halt, du verbringst halt nicht viel Zeit mit Essen, das muss man halt klar sagen. Und also klar, du trainierst halt wirklich nicht so viel. Aber bewegen auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auf gar keinen, das ist auch der Vorteil von Scheinfasten, weil ich glaube, wenn du jetzt 2 Wochen oder weiß ich nicht, was das typische Fasten dauert, aber 10 Tage irgendwie Wasserfasten machst, ich glaube, da will ich am Schluss nur noch ins Kissen sabbern und ansonsten bist du dazu nichts mehr fähig. Aber da muss ich sagen, ich habe jetzt kein Gefühl gehabt, dass jetzt meine körperliche oder kognitive Leistungsfähigkeit dadurch irgendwie eingeschränkt gewesen wäre. Ja. Also ich hätte immer noch auch, also leichten Sport, glaube ich, beim nächsten Mal, wenn ich es mache, würde ich das auch noch machen. Also
mega spannend. Ja, dann klingt das wirklich praktikabel und auch spannend. Also, weil, wie gesagt, die anderen beiden Sachen haben mich halt immer abgeschreckt und das klingt wirklich so, als wenn man das echt mal ausprobieren sollte. Nicky Boy ist.
Ja, Offseason. Ich habe schon gerade gesagt, okay, dann müssen wir das halt mal, sobald die Offseason da ist, machen wir das alle zusammen, machen so einen Ernährungsplan, also so von A bis Z und machen das als Community mal und alle können irgendwie Feedback geben oder so. Ich überlege mir mal, was ich finde. Also, 5 Tage ist ja wirklich so ein Ding. Das kriegst du easy durch. Ich würde es dann wirklich aber so machen, wie Sebi gesagt hat, nur irgendwie spazieren gehen oder Yoga, weil wenn du dann 1,5 Stunden Ride machst und du haust dir, was hast du gesagt, 500 Kalorien am Tag rein oder 1000, egal wie viel, jeder, der weiß, was 1,5 Stunden Radfahren auch verbrauchen kann schon, dann wird es halt wirklich eng, glaube ich, und du hast ein Riesenloch und kannst wirklich nicht mehr pennen nachher.
Nee, genau, das geht schon darum auch wirklich, du musst dich dann schon ein bisschen zurücknehmen, aber ich denke halt genau für die Off-Season 5 Tage, ich finde, es geht absolut und halt, ja, so, also gerade halt Yoga, Spaziergang, das ist absolut cool. November. Ey, lass uns das.
November ist der perfekte Zeitpunkt. Es ist eh dunkel.
Hast du auch vorher so eine Henkersmahlzeit so? Nochmal so richtig über die Stränge einen Tag vorher?
Ja, nee, das solltest du, also wenn es irgendwie geht, eigentlich nicht machen. Also sowohl der Tag davor als auch der Tag danach quasi, also der Tag 0 und der Tag 6. Solltest du schon auch lieb da sein und wenn du halt irgendwie denkst, so wow, jetzt nochmal Ribeye Steak Monster Style, das ist eigentlich eher nicht unbedingt das, was ich so empfehlen würde, sondern du solltest es schon so ein bisschen vorbereiten, indem du halt auch den Tag davor dann schon nicht mehr jetzt da voll eskalierst und den Tag danach hast du eh nicht das Gefühl, dass du jetzt Also ich bin da nicht rausgegangen und habe gedacht so, boah, jetzt gehe ich erstmal zu McDonald's oder so. Null. Also null.
Ich wahrscheinlich das Gegenteil. Hä?
Ich habe irgendwie einen Apfel gegessen mit irgendwie Mandelmus und ich habe gedacht, ich bin im Himmel. Ja, also das ist auch das Coole und das war so, also was ja oft so gesagt wird, so wow, das Essen, das schmeckt dann auf einmal ganz anders. Das muss man tatsächlich sagen. Also ich habe dann halt echt so geguckt, dass die Sachen, die wenigen Sachen, die ich gegessen habe, auch echt geil sind. Und das war echt cool. Also, ja, hey, lasst uns das zusammen machen. Ich kann da gerne mal einen Plan auch irgendwie aufstellen, einen Ernährungsplan, weil ich jetzt einen ganz guten habe, was man dann so isst. Weil das ist dann simpel, ja. Also ich finde, das ist gut, wenn man halt vorher weiß, so okay, das geht, das kann man machen. Das ist echt cool, ja.
Das ist geil. Das machen wir in der Offseason. Pushing Limits, Scheinfasten. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Gut.
So, jetzt aber ganz wichtig, weil wir haben Sebi am Hörer und du bist der Mann der klaren Kanten und außerdem ja wirklich einer der Experten, jetzt auch ein bisschen von beiden Seiten.
Jetzt bin ich selber gespannt, wo willst du hin?
Naja, wir dürfen jetzt Sebi nicht rauslassen, ohne so ein bisschen die Saison vorzubesprechen, nachzubesprechen. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, so deine erste Verpflichtung bei Ministry, Sam Laidlaw, sticht bisher noch nicht so richtig. Das kann ich auch schon mal erzählen. Aber das kriege ich einfach jedes Mal wieder, wenn ich mit Björn Gustafsson von Kurex Rad war, kommt dieses Thema immer wieder hoch, als Patrick Lange seine erste Langdistanz gemacht hat und er auch Physiotherapeut, Kurex, ist ja so, schon so ein bisschen so eine Zusammenhang und da meinte Björn so, sag mal hier, so der Patrick Lange ist ja Physiotherapeut, ich glaube, der nutzt auch unsere Produkte, wäre das nichts? Und da habe ich dann gedacht, ich glaube nicht, dass da wirklich was kommt. Das muss ich mir jedes Mal wieder, muss ich mir die Butter aufs Brot schmieren lassen, nachdem er jetzt dreimal Hawaii gewonnen hat. Und ich bin wirklich gespannt, was er in Nizza macht. Also da habe ich, das war nicht gut. Ich glaube, so ist es bei dir und Sam Laidlaw nicht. Aber natürlich würde ich es schon spannend finden zu sagen, A, wie geht's Sam, wie geht's dir mit dem Athletenbetreuer? Und B, vor allem auch, und das finde ich tatsächlich extrem spannend, wie du so die Saison bisher betrachtest und vor allem, was du denkst, was da kommt, bisschen auch aus deutscher Sicht.
Ja, also erstmal aus Frauensicht muss ich sagen, da sind wir, glaube ich, nach wie vor richtig gut aufgestellt. Also nicht nur haben wir die amtierende Weltmeisterin mit Laura Philipp, die, glaube ich, richtig fit ist und auch in diesem Jahr gute Chancen hat, den Titel auf Hawaii zu verteidigen. Ich hoffe natürlich drauf, dass Anne Haug die Kurve kriegt. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz 100% sicher, wie das mit ihrer Verletzung ausschaut. Jetzt in Hamburg ist sie nicht am Start. Ich hoffe einfach, dass sie in Hawaii nochmal wirklich irgendwie das zeigen kann, was sie da im letzten Jahr in Rot gezeigt hat. Es war natürlich einfach schade, auch in Nizza mit dem Platten. Ich habe keine Ahnung, wie ihre weitere Karriereplanung aussieht, aber die Chancen sind ja wahrscheinlich schon relativ hoch, dass das dann das letzte große Rennen für sie wird auf Hawaii. Also da, glaube ich, kann man sich aus deutscher Perspektive echt drauf freuen, auf die Saison bei den Frauen. Bei den Männern, ich meine, du hast Patrick schon angesprochen, auch mir unterläuft der Fehler immer wieder, dass Patrick ist einfach der am meisten unterschätzte Triathlet jemals, glaube ich, der Welt. Das kann man, glaube ich, pauschal so sagen. Das liegt zum einen daran, dass er einfach über die Unterdistanzen nicht so die Leistung bringt und deswegen oft in der Saison halt dann vielleicht ein krasses Rennen hat oder ein relativ gutes Rennen. Und das ist eben dann Frankfurt, Rot oder halt eben Texas irgendwie eine Langdistanz. Und dann taucht er halt erst wieder zur Weltmeisterschaft auf und da ist er dann halt meistens entweder richtig fit, Vize-Weltmeister, Weltmeister oder er steigt halt aus. Aber auch da muss ich sagen, glaube ich, können wir uns echt freuen, weil gut, jetzt in Nizza weiß ich nicht, ob wir außer Patrick jetzt wirklich noch groß heiße Eisen im Feuer haben, aber über die anderen Distanzen, würde ich sagen, ist es richtig interessant. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass Rico Bogen dieses Jahr noch ein ganz dickes Ei legen wird. Da bin ich relativ nah dran. Philipp sagt mir regelmäßig, was der Junge für Zahlen bringt und das ist echt, Also er veröffentlicht es ja auch manchmal, also das ist echt crazy. Also der, der wird dieses Jahr nochmal irgendwas gewinnen, das ist ganz klar. Mika Not bin ich mir auch sicher. Also da sind wir auch gut aufgestellt auf jeden Fall, ja. Ja, irgendwie willst du noch mehr ins Detail gehen oder?
Ja klar, wir müssen nochmal einmal kurz drüber sprechen. Also wenn wir Nizza komplett machen, natürlich irgendwie Strati, der mit dem Sieg aus Barcelona kommt, der schon qualifiziert ist, dann die erste WM für ihn. Erste WM ist, wissen wir immer, ist nicht unbedingt immer das, was wo du sagst, das ist eine Safe Bet. So, ich meine, ich erinnere mich da am liebsten mal zurück an Jan Frodeno, wo dann auch alle gesagt haben, ja, jetzt geht er kurz da nach Hawaii und gewinnt das Ding. Und natürlich auf dann das Aufeinandertreffen Fred gegen Jan in Rot, wo Fred dann seine erste Langdistanz macht. So, da interessiert uns natürlich deine Einschätzung auch noch, wie der Funkstar als richtiger Longo funktioniert dann, wenn er, wie er selber sagt, oder seine Frau im Haushalt auch ein richtiger Triathlet wird.
ja, bin ich auch echt gespannt. Also ich würde, ich will Fred da jetzt nicht Unrecht tun, aber ich glaube, über die Mitteldistanz ist er eigentlich ausentwickelt. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob das halt noch jetzt viel weiter nach oben geht. Ja, aber über die Langdistanz, da glaube ich halt, hat er ein Riesenpotenzial. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er da von Anfang an ganz, ganz weit vorne mit dabei ist, weil einfach, ich glaube halt so der generelle Laufspeed, der limitiert ihn halt irgendwie schon ein bisschen auf der Mitteldistanz. Also er kann irgendwie 80% der Rennen kann er gewinnen, außer die halt wirklich richtig wichtig sind. ich weiß nicht, ob er es selber so sieht, aber halt eben Sieg jetzt bei einer 73 WM oder einem T100-Rennen ist halt einfach schwierig, weil wo willst du den Unterschied gegenüber jemand machen wie Hayden Wild oder Jelle Gaines oder Martin van Riel, die halt alle weit unter 30 Minuten 10 Kilometer laufen können. Und wenn es dann halt bei T100 zum Beispiel noch 18 Kilometer sind, ist halt einfach schwierig. Aber ich glaube halt, über die Langdistanz sieht die Sache halt anders aus, ja. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er da auch in Rot direkt ganz vorne mit dabei sein wird. Die Erfahrung spricht natürlich klar für Strati, auch wenn er jetzt auch nicht ein super erfahrener Athlet über die Langdistanz ist. Ich bin gespannt, ich traue Fred da über die Langdistanz relativ viel zu.
Was ist mit den neuen Namen, zumindest auf der Langdistanz? Also gerade Jonas Schomburg, ich meine, der hat ein Wahnsinnsdebüt in Südafrika gegeben, das muss man wirklich sagen. Hat jetzt halt auch irgendwie so die Halbdistanzen alle irgendwie solide absolviert. Ist mit Sicherheit auch so ein bisschen das, was du gerade von Fred gesagt hast. Ist er ja auch einer, der jetzt nicht die 10 Kilometer deutlich unter 30 Minuten laufen kann, aber er hat einfach eine unfassbare Horsepower auf dem Rad, hat halt auch so diese Mentalität, eigentlich ähnlich wie du, dass man halt so den Stier bei den Hörnern packt, kommt ganz vorne mit aus dem Wasser raus, hat in Südafrika gezeigt, wie stark er den Marathon laufen kann, also den sehe ich auch eher auf der Langdistanz und ist natürlich auch von seinem Körperbau her einer. Also jetzt Nizza, ich glaube, wenn der das schlau macht, ist ein Rennen, wo der safe in die Top 5 kommen könnte, meiner Meinung nach. Also safe jetzt nicht, aber also da würde ich jetzt nicht überrascht, wenn der Typ da in die Top 5 ins Ziel kommt, weil der halt meiner Meinung nach alles hat, um bei so einem Rennen vorne mit dabei zu sein. Und ich hoffe auch, dass er in Frankfurt noch startet, um halt einfach das zweite oder das dritte Ironman-Rennen in die Pro Series reinzubringen. Das finde ich ist echt eine super spannende Personalie, die man ja am Anfang des Jahres so nicht auf dem Radar hatte, was die Langdistanz anbelangt.
Total, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Analogie zu Stefan Zachäus in Rot im letzten Jahr, wo ich auch echt ein bisschen perplex war. Wobei man natürlich sagen muss, Jonas ist da nochmal ein ganz anderes Kaliber. Der hat eigentlich immer schon trainiert wie ein Langdistanzler, muss man sagen. also das war echt, ich habe den ja häufiger dann gesehen, auch in Fuerteventura, was der da abgerissen hat, auch an Stunden, das war wirklich, also Wahnsinn. Ich habe tatsächlich auch jetzt irgendwie aus der Sicht, dass ich da irgendwie ja einen Businesspartner irgendwie vertreten könnte, habe ich eigentlich immer schon gesagt, dass ich halt also dass ich ihn da mega interessant finde und hab ihm auch gesagt, er muss auf jeden Fall irgendwie probieren auf der Mitteldistanz, weil der muss da auf jeden Fall irgendwie, hat er ein Riesenpotenzial und auf der Langdistanz auch. Er hat dann gar nicht so performt, wie ich das eigentlich gedacht hätte, ja. Aber er hat eben, genau wie du sagst, jetzt halt schon ein, zweimal aufblitzen lassen und ich glaube, das war halt noch nicht alles. Also da ist es dann halt auch wieder so, dass inzwischen diese Einstiegshürde nach ganz vorne für die Kurzdistanzler halt relativ hoch ist, weil es einfach, ja, du brauchst so viel technisches Know-how und Entwicklung und so weiter und da hat nicht jeder gleich den Zugang dazu.
Ja, finde ich super spannend, weil das ist auch so ein Punkt, das ist jetzt wirklich komplett von außen und Aerodynamik kann man eh nie letztendlich von außen betrachten, aber als ich ihn halt so in Südafrika gerade auch mit Maarten van Riel und Magnus Ditlev, da habe ich auch gedacht, ein paar Watt könnte der wahrscheinlich auf dem Rad auch noch einsparen, was ja auf der Langdistanz halt oder auf jeder Distanz entscheidend ist, auch auf der Kurzdistanz. Aber ich glaube auch, dass er da jemand ist, der halt, was das ganze Team anbelangt und das ganze Drumherum anbelangt, da sicherlich auch noch richtig viel Potenzial hat. Und gerade deswegen finde ich es auch so spannend. Also ist bei mir dann natürlich auch immer so ein bisschen, ist ja dann noch so privat, weil ich halt seinen Papa Arndt gut kenne und mit dem nicht jetzt zum Rennen, aber im Duathlon sind wir zumindest mal zusammen vom Rad gestiegen. Aber also auch echt ein Charaktertyp, Arndt im deutschen Triathlon-Sport. Und das finde ich halt auch super spannend. Das ist ja ein bisschen, was du auch erzählt hast von Familie Lorenz, so ist ja Familie Schomburg irgendwie auch. Und gerade dieses, ich meine, Nick, du hast es ja auch gesagt, wo war es jetzt in Aix-en-Provence? Nee, wo war der, wo er halt die ersten 3 Kilometer schneller gelaufen ist als Blumi, um nach vorne zu kommen.
Ja, Aix-en-Provence irgendwie, was war es, 2:45 oder so? Also
das ist halt irgendwie so Jonas Schomburg. Und da bin ich echt mal sehr gespannt. Also auch, was ihr gesagt habt, siehst du irgendeinen anderen Deutschen, Rico, hast du gesagt, was meinst du, Mika, wird das noch dauern, bis er auf die Langdistanz geht? So wahnsinnig lange ja hoffentlich auch nicht mehr, oder?
Also, ja, es ist sicher irgendwo geplant, aber auch ganz sicher nicht in diesem Jahr. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ich glaube, er hat da jetzt eine mega gute Basis irgendwie, was Sponsoren angeht und muss da eigentlich nichts überstürzen. Mhm. Und solange du halt noch schneller werden kannst, solltest du das auch probieren. Also deswegen, klar, ich glaube, also bei ihm ist sicher so, dass er sich da noch ein bisschen Zeit lassen kann und das sicher auch macht. Ich glaube, es ist natürlich halt, du hast so viel, ja, also das ist halt wirklich im Moment als Profi-Triathlet, das ist wirklich wie im Candy-Shop, ja. Ich meine, du hast so viele Möglichkeiten, du hast die Ironman Pro Series, du hast irgendwie geile Challenge-Rennen, du hast Rot, du hast T100, es gibt einfach so viel, was du machen kannst und es ist natürlich einfach ja auch schwierig, zu irgendwas Nein zu sagen. Ja? Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn sich jemand halt auch relativ klar konzentriert auf eine Sache, weil auch der Reiseaufwand ist natürlich was du vielleicht in dem Moment noch gar nicht merkst, aber über das Jahr hinweg dann halt ein Riesenfaktor spielt, auch in deiner weiteren Entwicklung als Athlet. Ja.
Absolut. Ich meine, das haben wir, als es ums Training ging und über Höhe gesprochen haben, haben Nick und ich das thematisiert, weil ich gesagt habe, dass du natürlich Radsport überhaupt nicht mit Triathlon vergleichen kannst, weil im Radsport ist halt das ganze Setup, was die Höhe anbelangt, komplett anders. Auch ganz interessant hat einer geschrieben als Kommentar, glaube ich, bei Spotify. Ein echt ganz spannendes Thema, weil er gesagt hat, als Triathlet bist du dir auch bewusst, was du gerade an Geld ausgibst. Im Radsport kriegst du ein Ticket zugeschickt und da wird gesagt, so, wir treffen uns hier in Teneriffa. So ein Punkt, den ich da überhaupt nicht bedacht habe, aber der natürlich total relevant ist, weil natürlich irgendwie 3-4 Wochen, das weißt du besser als wir, Font-Romeu oder
St. Moritz,
da gibst du schnell irgendwie 5.000-6.000 Euro aus und das ist etwas, was du halt erstmal reinkriegen musst, gerade wenn du jetzt nicht in der allerersten Reihe der Triathlon-Profis bist. Also was du gesagt hast, dieser ganze Reisestress, dieser ganze Aufwand, das ist schon tatsächlich ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf.
Absolut.
Dann nochmal so ein Tipp. Wer gewinnt das erste T100-Rennen jetzt aus Ministry-Sicht oder auch aus Coach-Sicht, Umfeld, Kick-Ass? Rico oder Mika? Harte Frage, ich weiß.
Ich glaube tatsächlich, dass schon jetzt am Wochenende in Singapur Rico ganz gute Chancen hat.
San Francisco.
Sorry.
Entschuldigung. alles gut.
Ja, oh Gott, da war es ja auch nicht ganz so so top, aber ja, ich glaube, Rico ist echt eigentlich ziemlich ziemlich fit. Ich glaube, das Rennen, das liegt ihm auch. Jetzt mit Hayden Wild raus, stehen die Chancen da auch schon gar nicht so schlecht. Bei Mika, ich will da jetzt auch nicht zu viel interner, aber ich glaube, das, was wir halt auch angesprochen haben, mit diesen Reisen halt immer auch ein gewisses Risiko einhergeht, spielt bei ihm da sicher auch eine Rolle, dass er, glaube ich, nicht jetzt 100% mit 100% an der Startlinie stehen wird in San Francisco. Deswegen, ja, ich glaube, ganz schnell hat Rico aktuell ganz gute Chancen. Wenn ich sagen müsste, wer überhaupt größere Chancen hätte, da würde ich mir echt schwer tun, muss ich sagen. Also da könnte ich gar nicht sagen, aber jetzt am Wochenende gibt's halt echt eine gute Chance für Rico und da sehe ich halt Mika definitiv nicht jetzt gerade am Wochenende ganz vorne. Deswegen würde ich sagen, erstmal Rico, ja.
Diplomatische Antwort. Lassen wir so gelten, gut aus der Affäre gezogen und gute Chance für Rico und gute Chance für Laura. In Hamburg haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen und ich würde sagen, weil wir quatschen jetzt auch schon wieder richtig lang hier, 1,46, machen wir mal den Deckel drauf und planen hinter den Kulissen weiter. Das fröhliche Pushing Limits Community Scheinfasten für die Offseason und behalten das mal im Auge, wie wir das für euch richtig geil hinbekommen können, dass möglichst viele dabei sind. Sebi, das hat wieder richtig viel Spaß gemacht und du hast dich wieder noch eine Stufe weiter qualifiziert als regelmäßiger Stammgast hier im Podcast und vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Sehr gerne. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es läuft kein Blut aus dem Ohr.
Wenn dann Fruktose.
Ich hätte jetzt auch noch länger quatschen können, aber man merkt, das Rentner-Dasein tut dir gut.
Wenn ich regelmäßige Therapiesitzungen bei euch machen darf, dann stimme ich dem zu.
Alles klar, ganz viel Spaß. Grüß Dirk, ganz lieb und viel Spaß dann im Container. Ich werde an der Alster stehen und das Rennen live verfolgen quasi, richtig live.
Sehr gut. Bis dahin für alle anderen viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao, ciao.